Esse Gott und bete ihn an. Er hat die Herrschaft, er hat die Kontrolle und wir möchten ihn anbeten für heute. Ich möchte, bevor ich zu meinem Thema komme, beginne ein Wunderleben 2011. Eigentlich hat es schon angefangen. Entweder sind wir drin oder wir sind nicht mehr drin oder wir sind dabei. So möchte ich zuerst einmal einladen für die nächsten Versammlungen. Für Freitag wähle die Tür zu den Segnungen Gottes. Samstag, lass dich von Gott beschenken. Und dann am Sonntag haben wir wieder eine ganz starke Sache. Wir haben um 10 Uhr, Gott geht immer neue Wege, und dann abends um 19 Uhr Gemeinde, Bibelschule, und da wird der Epheserbrief rausgegeben. Bis dann kannst du also den Epheserbrief durchlesen. Also das wird dir Spaß machen und du wirst Freude haben. Der Epheserbrief, da steckt so viel drin. Dort ist das Leben mit Christus. Also Epheserbrief und Josua, die zwei passen so eng zusammen und so gut zusammen. Also es geht um Kampf. Die meisten Leute, die denken Kanan, das ist der Himmel. Kanan ist nicht der Himmel. Kanan ist das Leben mit Gott. So war für Israel Kanan mit Josua, und so ist auch Epheserbuch. Im Epheser, da ist die Waffenrüstung Gottes, das ist das Leben mit Gott hier auf dieser Erde. Also Josua und Epheser, die zwei passen zusammen, die zwei betrachte ich auch kurz so nebenbei. Also den Josua, und es ist der Kampf. Und wir stehen mitten in dem Kampf. Bei uns ändern sich vielleicht ein paar Sachen aus technischen Gründen. Ich möchte euch bitten, wenn der Gottesdienst zu Ende ist, nicht lange hier zu bleiben, sondern nach Hause gehen. Sobald ich die Versammlung verlasse, also mein Auto rausfährt, haben wir keinen Polizeischutz. Ich habe also eine Morddrohung am 2. Januar bekommen, predige so voller Power und erzähle, wie die Leute, dass da mich jemand auf der Straße erschießen will von meinem Traum morgens, und abends um 22 Uhr kriege ich da von so einem Araber oder Moslem, also auf jeden Fall Moslem-Araber und einem Verrückten, eine Drohung. Zuerst mal begrüßte mich groß in Arabisch und dann alles Mögliche sagt er. Natürlich, Staatsanwaltschaft hat sich eingeschaltet und Polizei, und der ist dumm gewesen, er hat seine Adresse zurückgelassen. Also der Teufel ist dumm und bleibt dumm. So, deshalb auch heute findet keine Kursstunde statt, und ich weiß nicht, das nächste Mal, aber ich denke, bis nächsten Mal haben wir Entwarnung. Das ist meine fünfte Morddrohung, und ja, ich habe schon Bombendrohungen gehabt und lebe immer noch und freue mich bester Gesundheit. Und überlebt, aber man muss aufpassen, und also auch keine Angst, wenn Polizei mal irgendwo hier drin ist oder mal auftaucht, denn wir stehen unter Polizeischutz die nächsten paar Wochen oder paar Tage zumindest. So, Wunderleben. Du siehst also, wir sind mittendrin im Kampf und wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Wenn Gott dich segnet, dann beginnen die Kämpfe. Und das war für mich so bestätigend. Da habe ich gesagt, lieber Gott, das ist gut, so lass es. Sonst, wenn wir keine Kämpfe haben, werden wir auch keine Siege haben. Wenn wir nicht angefochten werden. Faule Leute, träge Leute, passive Christen, passive Prediger, die lässt man in Ruhe. Aber wenn du dem Teufel den Kampf ansagst und sagst, Jesus ist Sieger, Halleluja. Und wenn du sagst also die Wahrheit, und solange du niemand anrührst, Liebe, Gemeinde, süßes, netten Heilandskinder, Gott segne euch, wird euch nichts passieren. Aber wenn du sagst, Sünde beim Namen, wenn du sagst, um was es wirklich geht, dann ist der Teufel los. Mach nichts. Damit muss man leben. In dem Moment, wenn man Christ wird, ein Christ muss bereit sein für drei Sachen. Er muss bereit sein, sofort zu beten. Das haben die Urchristen haben das so gelehrt. Also ein Christ muss bereit sein zu beten, egal wo, egal wann. Wenn ich sage, bitte bete, dann muss den Mund aufmachen und beten. Das Zweite, was ein Christ machen muss, sofort auf der Stelle Zeugnis geben. Und das Dritte, was ein Christ auf der Stelle machen muss, sterben. Als Märtyrer. Deshalb bekommt man auch den Heiligen Geist. Ihr sollt meine Zeugen sein. Das heißt auf Deutsch, ihr sollt meine Märtyrer sein. Also für Christus leiden, für Christus ins Gefängnis gehen, für Christus Opfer bringen. Das ist Christenleben. Das gehört dazu, das ist das tägliche Brot. Wenn du Gott vertraust, musst du durch diese Kämpfe. Ich lese in Epheser Kapitel 6, Vers 12, und da heißt es, unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut. Also ich steige auch gleich richtig rein. Beginne ein Wunderleben. Unser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut, sondern wieder die Fürstentümer, wieder die Gewalten, wieder die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wieder die Bosheitsgeister in den Überhimmeln. Ist eine andere Übersetzung, aber es hilft vielleicht manches zu verstehen. Mit Gewalten, wieder die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen dieses System, in das wir leben, gegen diese Bosheitsgeister. Weißt du, eigentlich sollte man die Menschen in Ruhe lassen. Ich lasse die Moslems in Ruhe, aber ich möchte auch von den Moslems in Ruhe gelassen werden. Ich lasse die Buddhisten in Ruhe, die können auch machen. Und es hat mich so imponiert, als ich in Indien war. Ich wollte einen Altar, einen Hindu-Altar fotografieren. Plötzlich nimmt mich der Bruder an die Hand und sagt, bitte nicht fotografieren. Sagt er, weißt du, wir möchten auch nicht gestört werden, wenn wir beten. Und wir möchten auch in Ruhe gelassen werden. Also bitte uns ab. Und natürlich, wir denken, ach, ja, Heiden, die beten da Götzen an. Aber hier, du siehst auch so diese Toleranz. Gerade Indien, so ein Land voller Toleranz. Da lassen sie die anderen stehen. Und ich war in einer Stadt in Nordindien. Und die war stockmuslimisch, also voll muslimisch. Und wir haben auf dem Marktplatz eine schöne Kirche oder Halle gemietet gehabt und die Türen waren offen. Draußen sind Moslems gewesen, also da, so bei uns wie Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. So auf dem Platz war so dieser Raum und diese Halle und die Türen waren offen. Ich habe gedacht, guck mal, in diesem islamischen Land machen nicht einmal die Türen zu, die Christen, die beten. Und weißt du, was die Moslems gemacht haben? Die haben bis angeguckt, was da passiert, wie wir da die Hände hochheben, wie wir die vier Leute beten und was wir dort alles machen. Und das ist, was mich interessiert und fasziniert hat, die sind rückwärts rausgegangen. Die zeigen der Gottheit nie den Hintern. Also die haben Respekt vor Gott. Ich bin in Pakistan, predige in Pakistan und habe meinen Koffer auf den Boden hingestellt. Was macht mein Bruder? Der nimmt den Koffer und stellt auf den Tisch. Und es passt gar nicht, da waren Blumen und sowas. Und ich stelle wieder den Koffer runter und er nimmt den Koffer und stellt auf den Tisch. Denke ich, Bruder, was ist denn da los? Dann sagt er, weißt du, die Moslems, und wir haben hier viele Moslems im Gottesdienst, und die wissen, du hast deine Bibel im Koffer, und Gottes Wort legt man nicht auf den Boden. Gottes Wort legt man nicht auf den Boden. Die Christen machen das mit ihrer Bibel, aber Gottes Wort legt man nicht auf den Boden. Und deshalb hat man das auf den Koffer gestellt. Also, Toleranz, respektvoll, aber sie müssen auch die anderen respektieren. Und wir müssen für die Christen beten. Also eine Gemeinde in Leer oder hier irgendwo in Norddeutschland hat eine koptische Gemeinde, wenn sie jetzt Weihnachten feiern, haben sie auch eine Bombendrohung bekommen. Wir möchten für die Christen mitbeten, denn weißt du, Christen leiden, Christen werden verfolgt, Christen werden gehasst von den Juden und dann werden sie von Moslems gehasst und von Kommunisten gehasst. Das ist das Erstaunliche. Warum hassen die Leute Christen? Warum hassen nicht die anderen? Weil die Christen nicht von dieser Welt sind. Wir sind Bürger einer anderen Welt. Deshalb, unser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Finsternismächten, Fürsten und Weltenbeherrscher und Bosheitsgeister und etc. sind vier Gruppen von Gegner. Das sind diese Anfangsmächte, diese Fürstentümer, diese Vollzugsgewalten, also Herrschaften, Engel, Weltenbeherrscher, das System, Herrscherhalter, das sind Organisationen und Bosheitsgeister, das sind also negative Gedanken, Mächte, Gefühle etc., was es so ist. Und hier fängt das Wunderleben an. Du wirst von diesen Dingen nicht mehr kontrolliert als Christ. Weißt du, die meisten denken Wunderleben, also wir sind im Schlaraffenland. Vergiss es. Wenn du an Jesus glaubst, bist du noch so weit vom Schlaraffenland. Und musst suchen, wo das Schlaraffenland ist überhaupt. Weißt du, wir haben mit Engelmächten zu kämpfen. Und das ist das Gewaltige. Engelmächten, die kommen aus dem unsichtbaren Bereich. Die versuchen auf uns einzuwirken, uns zu Fall zu bringen, uns von Gott abzubringen, uns vom Gottesdienst abzuhalten. Geht ja nicht, denn dort könnt ihr erschossen werden. Aber ich sag dir eines, dann wirst du kein richtiger Christ. Wenn du Angst vorm Sterben hast, dann stimmt was mit dir nicht. Weißt du, bei mir war das Große, als ich Christ wurde, ich habe so einen Schiss vorm Sterben gehabt. Ich bin einmal, bei uns war eine Typhusepidemie, bin mal ins Leichenhaus eingestiegen, als Bub, als Junge, wollte mal wissen, was da passiert. Und dann sah ich meine Nachbarn, bewahrt oder aufgebahrt und die lagen da und die haben mich so erschreckt. Die waren kalt und die lagen da und ich wollte raus und dann bin ich hängen geblieben. Und bis ich mich befreit habe, also ich habe so einen Stock. Und dann kam immer wieder der Gedanke und das war auch mit einem Grund, warum ich Christ geworden bin. Eines Tages liegst du auch so in der Halle und die waschen dich da ab und beerdigen dich und was machst du dann? Ist dann mit dem Tod alles zu Ende? Ist das alles vorbei? Und als Christus in mein Leben kam, ich wusste eins, Tod, wo ist dein Stachel und wo ist dein Sieg, Hölle? was kannst du uns aussehen? Der Tod kann uns nur den Körper nehmen, aber er kann nicht die Seele und den Geist nehmen, kann das nicht, was von Gottes uns nehmen. Also diese Engelmächte, die in dieser Welt, diese Geistesmächte, die können uns zwar am Körper sich vergreifen, aber die können an der Seele nichts tun und sie können am Geist nichts tun. Sie können uns nicht erschüttern und einschüchtern. Und ihre Taktik ist, weißt du, das sind diese Engelmächte, Dämonen, gefallene Dämonen, die wollen uns in Panik bringen, die wollen uns Sorgen bringen, die wollen uns Zweifel bringen, die wollen uns einschüchtern und erschüttern, die wollen uns erdrücken. Das sind diese Mächte, was sie möchten, dass du ja nicht Halleluja sagst, dass dir das gar nicht einfällt, dass du gar nicht dazukommst. Wunderleben beginnt damit, wo du sagst, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Das Wunder ist, Kolosser Kapitel 3, Vers 3, wenn ich lese, euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Dein Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das ist das Geheimnis. Das ist das Wunder. Weißt du, wenn du Schlaraffenland erwartest, bist hier falsch am Platz. Ich werde dir nicht vom Schlaraffenland predigen. Ich werde dir von dem Wunder aller Wunder predigen. Dein Leben ist verborgen in Christus in Gott. Und da kann dich niemand antasten. Du bist in Christus. Die können dir Schaden zufügen, die können dein Haus anzünden, die können deine Fenster ausschlagen, die können dir etwas Äußeres nehmen von dir, deine Kleider dir vom Leibe reißen, die können dich den wilden Tieren vorwerfen, die können dich zersägen, aber die können, was Hebräer 11 alles so ist, was so alles passiert ist, aber die können eins nicht, deine Seele antasten. Der Teufel darf und kann deine Seele nicht antasten, denn du bist in Christus, in Gott verborgen. Du bist verborgen, du kannst es vorstellen, du bist versteckt, du bist in Gott versteckt. Und wenn Gott dich versteckt, wo kann der Teufel dich noch finden? Der wird dich im gesamten Universum nicht finden. Wer an Gott glaubt, der wundert sich nicht mehr, sondern ist selbst ein Wunder. Er sagt, also ich weiß nicht, dass ich immer noch lebe. Dass ich immer noch da bin. Ich denke nur an meine Bombendrohung. Ich durfte kein Paket, kein Brief, nichts empfangen. Deshalb musste jemand anders die Polizei öffnen. Und wo ich nicht wusste, wenn es von jemand ist. Weißt du, der Teufel greift an. Der Teufel versucht irgendwie in dieser Zeit, in der wir leben, verrückt zu spielen und versucht uns von Gott wegzubringen. Aber sie können dir und mir und uns als Christen nichts anhaben. Die ganzen dämonischen Mächte. Weißt du, der Teufel versucht dann, wenn er schon nicht mit der Sünde kann, dann versucht er mit Massivangriffe, mit Drohungen, dann versucht er mit Irrlehren, das ist das Nächste, was er tut. Aber du hast einen dicken Panzer. In Christus hast du einen dicken Panzer. Die ganzen Geistesströmungen, die ganzen Irrlehre, Esoterik, New Age und Spiritismus, Okkultismus und dann falsche Meinungen, Propaganda, Manipulation der Medien und so weiter. Dann die Gesetzlosigkeit, die Gottlosigkeit und die Ungerechtigkeit. Dir kann nichts anhaben. Wer kann uns von der Liebe Gottes scheiden? Das ist doch ein Wunder. Beginne ein Wunderleben. Wir werden gerüttelt. Satan begehrt euer, heißt es in der Bibel, und der Teufel hat auf dich abgesehen. Leb ein ernstes Leben mit Gott. Mach eine ernste Sache mit Gott und du wirst massiv geschüttelt und gerüttelt, dass du nicht mehr weißt, wo dein Kopf steht. Wer an Gott glaubt, der richtet sich immer wieder auf. Der lässt sich durch nichts irritieren, der lässt sich von nichts abhalten, der ist vorsichtig, der ist nicht wahnsinnig. Weißt du, glaubende Menschen, die sind nicht wahnsinnig. Ja, jetzt machen wir erst recht. Nein, wir sind vorsichtig. Wir lassen uns auch nicht alles gefallen. Und als diese Drohung kam, habe ich gesagt, das Erste, was ich mache, ich gehe sofort zur Polizei und spiele ihnen das vor. Und sie haben sofort aufgenommen und haben gesagt, sofort hier alles mobil machen, alles sofort gleich durchgegeben. So, weißt du, ich werde mit den Leuten nicht spaßen. Ich spaße nicht mit Süfkis, ich spaße nicht mit Verrückte, ich gebe mich mit Verrückten auch gar nicht ab. Dann sage ich, wenn du verrückt bist, setz dich hin oder geh nach Hause, schlaf dich aus. Dann, das ist dem Herrgott die Zeit gestohlen. Ich gebe mich mit Leuten, die nicht wollen, nicht ab. Es gibt so viele Leute, die wollen und denen diene ich. Und die nicht wollen, bitte, die können andermal kommen. Die können andermal kommen, wenn sie wollen. So, ihr gebt mich nicht ab mit irgendwelche jüdische Speisegesetze, Kolosser 2, Vers 16. Das ist nämlich, wie der Teufel mit diesen dunklen Mächten einen versucht, zu Fall zu bringen durch jüdische Feste. Das müssen wir jetzt. Weißt du, da kommen Leute, die haben da mal im September mich ständig bombardiert. Ja, wir müssen auch die ganzen Laubhüttenfeste und dieses Fest und dieses Fest und sich. Nein, vielleicht mir reicht's, wenn ich Weihnachten, Ostern und Pfingsten habe. Ich habe so viele christliche Feste. Ich brauche den ganzen frommen Zeug da der Juden nicht mehr. Das ist alles vorbei. Das waren alles nur Schatten auf Christus, und Christus ist die Erfüllung der Sache. Also der ganze religiöse Zirkus. Stell dir mal vor, jetzt kommen die Moslems, kommen mit ihren Feste, dann kommen die Buddhisten mit ihren Feste. Jetzt könnte ich alle religiösen Feste feiern. Ich wäre wahnsinnig. Ich feiere meine Feste mit meinem Heiland, dass Jesus lebt, er ist auferstanden, ist wahrhaftig auferstanden. Basta. So, die ganzen Sabbate, stell dir mal vor, da müsste ich noch Sabbat halten, da dürfte nichts kochen und mir nicht mal richtig waschen. Und ich dürfte gar nichts mehr. Also, das ist alles so verrücktes Zeug. Wenn du an Jesus glaubst, spielst du nicht verrückt. Du bist ganz normal. Wir stehen nicht mehr unter der Kontrolle. Ja, vielleicht gilt das, vielleicht funktioniert das noch. Nein, du bist frei von diesen Mächten, diesen Systembeherrscher und Weltenbeherrscher, Religionsbeherrscher und so weiter. Du brauchst den ganzen jüdischen Spuk nicht. Das waren mal gute Sachen, aber das muss nicht so gut sein. Ich habe in Süddeutschland einen gehabt, einen frommen Spinner, der war in, glaube ich, 4 oder 5 Gemeinden Mitglied, eingeschriebenes Mitglied. Und dann habe ich den mal auf der Straße erwischt und mal gefragt, sagen wir mal, du bist da und dort Mitglied und was ist. Er sagte, ich weiß es nicht, vielleicht, wenn ihr nicht entrückt werdet, vielleicht werden die entrückt. Also ich möchte auf jeden Fall bei der Entrückung dabei sein. Weißt du, es ist eine falsche Absicherung. Wenn du in Christus bist, reicht dir das allein, in Christus zu sein. Du brauchst nicht Versicherung noch irgendwelche andere Art. Aber manche Leute sind überversichert, auch im Materiellen. Die sind überversichert. Die sind so überversichert. Weißt du, wenn du mit Gott in Ordnung bist, brauchst du das alles gar nicht. Wer einmal erlöst ist, der lebt ein Wunderleben. Weißt du, das ist das Gute. Wenn ihr übersetzt, geh mal hinten, Jelica, geh mal nach hinten zum Übersetzen, so stört es die anderen. Ja, wenn du übersetzt, nach hinten gehen. Da kann man übersetzen, da stört man niemand. So, siehst du, muss ich schon jetzt anfangen zu arbeiten und zu korrigieren. Gott hat uns Verstand gegeben und wir sollen unseren Verstand gebrauchen und nicht anderen Leuten auf die Nerven gehen. Ja, okay. Also, wenn du erlöst bist, lebst ein Wunderleben, bist erlöst von der Sünde, erlöst vom Fluch, erlöst vom Gesetz, erlöst von der ganzen Leistungsreligion, du musst niemand was beweisen. Guck mal, ich bin ein Christ und das ist schon ein Wunderleben. Ich muss niemand mehr beweisen. Das Christenleben, das wahre Christenleben ist nicht anstrengend. Ist das nicht schön? Es ist nicht anstrengend. Du musst dich beweisen. Ich faste 2-mal in der Woche und ich gebe den 10. und ich esse das und trage mein Kochgeschirr mit mir überall mit. Ich brauche das alles gar nicht. Warum? Weißt du, und das ist, was man den Christen damals im Altertum vorgeworfen hat, die sind Atheisten. Die haben keine Gottesfigur, die haben keinen Tempel, die haben keine Kirche, kein Gebäude, nichts. Die sind Atheisten. Im gewissen Sinne, wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du für diese Welt ohne irgendeinen Götzen, ohne eine Figur. Du brauchst kein Kreuz, du brauchst kein Leuchter, du brauchst kein Tabernakel, du brauchst das alles gar nicht. Du hast Christus. Du bist so reich, denn Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Du brauchst alles Äußere nicht. So, wir sind erlöst von dem ganzen Zeremonienkult. Also wenn das nicht der Fall ist, wenn wir nicht eine Ruhe haben, wenn da nicht Weihrauch und Kerzen sind und Klimbim ist, können wir Gott gar nicht anbeten. Du kannst Gott in der Disco anbeten. Ich habe schon Gott in der Disco angebetet. Weißt du, wenn ich da reinkam und mit anderen Leuten reden wollte, habe ich mein Stoßgebet nach oben geschickt und dann habe ich laut gebrüllt ihm ins Ohr, damit er überhaupt mal hört, was da läuft und was ich will. Und wir haben dann tolle Gespräche, aber mit vollster Lautstärke gehabt, dass ich am Schluss heißer war. So, und ich habe natürlich Gottesdienste im Keller gehabt oder auf dem Dachboden oder auf der Bühne oder wie ihr das alles so sagt. Weißt du, Gott kann man überall anbeten. Er ist an keinem festen Ort gebunden. Das ist also Anbetung. Du brauchst keine heilige Stätte mehr, um Gott anzubeten. Es ist schön, dass wir so einen Platz haben wie dieses. Aber ich könnte Gott unter der Eiche auch anbeten. oder im Wald. Und wir haben schon Geschwister hier mit uns, die schon länger dabei sind. Wir haben schöne Gottesdienste in Spandauer Forst gehabt oder irgendwo am Tegeler See. Also herrliche Gottesdienste. Der Himmel war da. Also ich werde nie vergessen, eine Taufe im Tegeler See. Da haben wir getauft. Und während wir eine afrikanische Schwester taufen, kriegt sie beim Taufen den Heiligen Geist. Und während ich sie runtertauche, ist sie plötzlich weg. Ich muss suchen, Schwester, wo bist du? Die war so unter der Salbung des Heiligen Geistes, ist mir davon geschwommen. Und dann war Fernseher dabei und so weiter, was die sich da gedacht haben, wie die Menschen als Christen sich benehmen und so weiter. Die Freude am Herrn. Die Freude am Herrn ist es, was uns glücklich und stark macht. Und nicht irgendwelche Rituale. Weißt du, dir reicht, wenn du Gott anbetest, da hast du so viel Gnade. Das ist das Wunderleben 2011. Du betest Gott an, du hast so viel Gnade. Du brauchst die Engel gar nicht anzubeten. Weißt du, so viele Menschen suchen Engel und Geister und Erscheinungen und irgendetwas Sentimentales oder das. Nein, du brauchst es alles. Wenn du Christus hast, stehst du über alle Engel. Du musst kein Opfer mehr bringen, du hast die Gnade, du lässt dir an der Gnade genügen und du weißt, die reicht aus. Wer Gott anbetet und sein Angesicht schaut, der braucht keine Selbsterlösung mehr. Ich strenge jetzt mich an. Oh Gott, Allmächtiger. Nein, ich muss meine Stimme nicht verstellen. Ich muss nicht brüllen und ich muss nicht säuseln. Ich brauche keinen Mittler, keinen Fürsprecher mehr. So, 2011 beginnt ein Wunderleben, wo du das alles gar nicht mehr brauchst. Du brauchst keinen Priester, du brauchst nicht einmal mich. Du hast Jesus. Ihr habt die Salbung und die lehrt euch alles, Geschwister. Stell mal vor, ich kann Urlaub machen. Wenn ihr mich nicht mehr braucht, die können mich erschießen. Damit ihr selber denken könnt, arbeiten könnt, wirtschaften könnt. Damit ihr selbst Gottes Willen tun könnt. Dein Mikrofon. Oder das andere. Irgendwas überschneidet sich. Hat jemand ein Handy eingeschaltet? Schaltet eure Handys aus. Nee, das ist irgendwo eine Box, das ist irgendwo ein Handy. So, jetzt müsste ich drauf sein. Bin ich drauf? Okay. Müsste entschuldigen, diese Störung. Also wer da hinten nicht richtig hört, der geht darüber. Wenn ihr hört, es ist okay. Wir erleben ein Hörwunder. Beginne dein Wunderleben. Kolosser Kapitel 1, Vers 16, und da heißt es, dass Jesus ist alles, oder durch Jesus existiert alles, was wir haben, was wir sehen, was wir, und so weiter, alles, was im Himmel ist und was auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Kolosser Kapitel 1, Vers 16, Fürstentümer und Gewalten, alles existiert nur durch Jesus. Nur durch Jesus. Also wenn du Jesus hast, hast du Existenzberechtigung. Das ist das Wunderleben. Ich lebe, weil er lebt. Ich herrsche, weil er herrscht. Ich siege, weil er siegt. Ich jubel und jauchze, weil er jubelt und jauchzt. Es ist vollbracht. So, wer das einmal begriffen hat, Jesus ist der Herr, Jesus ist König, Jesus hat alles unter Kontrolle, dann hältst du dich nicht mehr an deinen Strohhalmen, egal was das ist. Du richtest dich nicht mehr nach der Überwelt und nicht mehr an der Unterwelt, dass du sagst, oh, guck mal, da könnte wieder schon ein Teufel sein. Für dich ist der Teufel besiegt, für dich gibt es keinen Teufel, denn wenn wir in Christus sind, stehen wir über alle Mächte und Satan ist unter unsere Füße. Amen. Du stehst ganz anders. Und das ist ein Wunderleben. Du stehst über die Mächte der Finsternis. Du hast alles unter Kontrolle. Du sagst, wie weit der Teufel gehen kann. Das ist genauso wie ein Hund, den man ausführt und an der Leine hält. Du darfst und musst den Teufel an der Leine halten. Den kannst du nicht vernichten. Den kannst du nicht totschlagen. Der ist da. Aber den wird eines Tages Gott davon jagen. In die Wüste, in der Finsternis. Aber solange musst du das an der Leine halten und den nicht laufen lassen und nicht machen lassen, was er alles will. Den Teufel an die Leine legen. Das ist das Wunderleben. Nicht, dass er alles mit dir machen kann und will, was er will. Du musst bestimmen, wie weit. So wie Gott bestimmt hat, taste seine Seele nicht an. Oder Satan fahr aus, Satan hinter mir. Wir haben Autorität. Und du solltest deine Autorität gebrauchen, die Gott dir gegeben hat. Wer das einmal begriffen hat, also dass Jesus Herr ist, dass er alles unter Kontrolle hat, der beginnt ein Wunderleben. Die Geister sind mir untertan. Die Geister. Guck mal, die Jünger kamen nach Hause und noch ohne dem Heiligen Geist und ohne Pfingsten und ohne Auferstehung und ohne, ja, Golgatha, kommen nach Hause und sagen, Meister, stell mal vor, uns sind sogar die Dämonen untertan. Wenn das schon vor Pfingsten, vor Golgatha, vor Ostern war, wenn die das schon erlebten, wie viel mehr jetzt nach Pfingsten, nach Golgatha, nach Ostern, uns sind die Geister untertan. Du hast Autorität und du solltest es gebrauchen. Wenn du das begriffen hast, dass Christus der Herr ist, dann bist du kein Schwächling mehr. Wir können es nicht. Also Satan setzt uns so zu. Von wegen. Du solltest dem Satan zusetzen. Du solltest ihm zusetzen. Du solltest ihn jagen. Und du musst nicht mehr schauen, ach, wir sind so armselig, wir haben nichts. Unser ist Gold und Silber, denn das ist unser Vater. Und der Herr hat mir dieser Tage eine Botschaft gegeben, für mich persönlich. Also er sagt, was mein ist, das ist auch dein. Du solltest das gebrauchen. So wie es mir geht, soll es auch dir gehen, Kind Gottes. Begreife deine hohe Berufung. Das ist Wunderleben 2011, dass du das begreifst. Du schaust nicht mehr dann auf die Geschöpfe, sondern du siehst den Schöpfer. Und wenn du den Schöpfer gesehen hast, dann weißt du, ja, der hat auch Ersatzteile für meine Niere, meine Galle, meine Leber, mein Herz, mein Kopf, meine Arme, meine Knochen, meine Gelenke. Ich weiß nicht, vielleicht brauchst du Ersatzteile. Du solltest zu dem hingehen, der die Ersatzteile für deinen Körper hat. Denn der hat dich geschaffen, der Schöpfer. Römer 8, 38, da zählt Paulus all die Wesen auf, die uns von der Liebe Gottes trennen möchten, versuchen. Es ist das ganze teuflische Gesindel, die falschen Lichtwesen, die uns von Gott abdringen möchten. Weißt du, der Teufel ist so raffiniert und der Paulus sagt, wer kann uns scheiden? Das ist ein Wunder. Du kannst nicht von Gott getrennt werden. Weißt du, es wird ihm nicht gelingen. Das ist das große Wunder. Nicht der, also der, ich werde so geplagt, der Arge setzt mir zu, ich gebe ihm gar keinen Raum, gar keinen Anlass, keine Berechtigung. Das Wunder ist, der Teufel kann dich von Gott nicht trennen. Du klebst so fest an Gott, Gott kann dich nicht lassen und du kannst Gott nicht lassen. Ihr seid so stark miteinander verschmolzen und ich sage ihr, das ist deine Sache, dass du mit Gott so stark verschmolzen bist, das kriegt man nicht mehr auseinander. Auch wenn man auseinanderkriegen möchte. Es geht nicht mehr, weil du bist so verquickt und so verwachsen, da muss man mit Macht reinschlagen, aber es geht nicht, der Herr wird es nicht zulassen. Ist das nicht fantastisch, so verwachsen, vereint, verschmolzen mit Christus zu sein? Und da führst du sein Leben und überall, wo das Haupt hingeht, wo mein Kopf hingeht, gehen auch meine Füße hin und meine Hände. Und Jesus sagt, da wo ich bin, soll auch mein Diener sein. Überleg einmal, das ist Wunderleben. Du bist da, wo Jesus ist. Sie alle, also diese Mächte, vermögen uns nicht von der Liebe Gottes zu trennen, wie böse sie auch sein möchten und wie drohen sie uns noch möchten und wie gewalttätig sie da auffahren und wie sie sich gebärden und schimpfen und fluchen und so weiter, auflegen. Gar nicht ernst nehmen. In dem Augenblick, wo du ernst nimmst, du musst natürlich etwas tun dagegen, aber du sagst, ach, rutscht mir ein Puckel runter. Ihr seid viel zu dumm dazu. Was und wer kann mich von der Liebe Gottes trennen? Diese ganzen alten Urmächte, der alte Satan, sein ganzes Heer, die ganzen Dämonen. Sie sind an uns unwirksam. Wir sind immun diesen Dingen gegenüber. In 1. Korinther 15, 24 sagt Paulus, Gott hat alle Herrschaft Jesus übergeben. Lies mal das. 1. Korinther 15, 24. Alle Herrschaft ist Jesus übergeben. Nicht dir und mir, Jesus. Lies das. Nimm das zu Herzen. Lass es zergehen. Und die Kerle haben nichts mehr zu sagen. Jesus hat jetzt das Sagen. Deshalb sagt Jesus nach der Auferstehung, bevor er in den Himmel geht, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und in der Unterwelt. Und die Unterwelt, das ist die Hölle. Das ist der Teufel. Das ist das Reich der Dämonen. Ihre Zeit ist abgelaufen. Die ganze Herrschaft ist jetzt dem Herrn übergeben. Und jetzt bist du auch dran. Weißt du, wenn du mit Jesus vereint, verschmolzen, verquickt bist, jetzt, du wirst auch da, wo Christus ist. Denn was Christus jetzt hat, die ganze Herrschaft, musst auch du die Herrschaft haben. Und dir darf nichts schaden. In Epheser 1, 21, der auferweckte Herr ist jetzt der Herr über alles. Und alle Knie müssen sie beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Er ist der Erhöhte über alle Fürstentümer, über alle Gewalten, über alle Kräfte, sogar über die Naturkräfte. Kannst du es vorstellen? Wenn es sein muss, wenn Gott es will und es nötig ist, dass du schwebst, du wirst schweben. Und wenn es nötig ist, dass du es brauchst und es nicht anders geht und keine andere Möglichkeit mehr hast, du wirst auf dem Wasser gehen, so wie Jesus über Wasser gegangen ist. Und es mit dem Schweben. Du sagst ja, das haben wir noch nicht erlebt. Doch, der Philippus, der hat den Kerkermeister bekehrt, seine Arbeit getan und der Herr, nach 5 Minuten war er fertig, nachdem er getauft war und plötzlich nahm der Geist Gottes weg und er wurde 60 Kilometer weiter in Philippi Caesarea wiedergefunden. Und er predigte weiter. Verstehst du? 60 Kilometer ist durch die Luft geflogen. Ohne Raumkapsel und Sputniks und Flugzeug oder Hubschrauber. Durch die Kraft Gottes. Und wenn Gott will, guck mal, Elia, der wurde mit einem feurigen Wagen in den Himmel genommen. Wir brauchen das ganze Zeug nicht, wenn der Herr kommt, seine Macht, wir stehen über die Naturkräfte. Oder wie hier, über Herrschaften und jedem Namen, der genannt wird. Und zwar nicht nur, wie Paulus schreibt da in Epheser, nicht nur heute, sondern zu allem Zeitalter. Die Sache ist erledigt, die Sache ist gelaufen. Das ist Wunderleben. Christen, wir müssen anfangen, das Wunderleben auszuleben. Nicht nur sagen, das war einmal. So fangen alle Märchen an. Und ist das Christentum ein Märchen, Sage, Legende? Nein, es ist Wirklichkeit. Du machst die Dinge zur Wirklichkeit. Du kannst die Märchen zur Wirklichkeit machen, die Sagen zur Wirklichkeit machen. Dein Leben kann ein Stück davon werden. Natürlich, du kannst sagen, Kinder, das war eine schöne Geschichte. Oder du kannst sagen, diese Geschichte ist meine Geschichte. Mach die Geschichten der Bibel zu deiner Geschichte. Wenn Moses das Wasser spalten konnte mit einem Stock, stell dir mal vor, das ist auch so ein Wunder über Naturgewalten. Wasser, das Wasser stramm steht, spalier und du gehst mit einem trockenen Fuß durch oder schon den Jordan. Und dann, mir ist so groß, wo ich jetzt den Epheserbrief abgeschlossen habe, Epheser und Josua, das ist so praktisch. Kanaan, die meisten Christen denken, Kanaan, oh, das gelobte Land, wo Milch und Honig fließt. Ich habe keinen Tropfen Milch und keinen Tropfen Honig gesehen. Da war nichts da. Da war Kampf, aber da war Sieg. Und stell mal vor, und das ist Gewalt, Naturgewalt. Und Josua sagt, Sonne, steh still. Hast du es gelesen? Sonne, steh still. Wer kann die Sonne aufhalten? Niemand. Nur einer, der an Gott glaubt und die Kraft Gottes hat und die Autorität hat. Sonne, steh still und Mond, steh du auch still, bis ich meine Sache erledigt habe. Und dann könnt ihr weitergehen. Oder da kommt ein anderer, sogar kein besonderer König. Weißt du, wir denken, wir müssen besondere Menschen sein, wir müssen nur in Gott sein und im Willen Gottes sein und um Davids Willen. Da ist der Hiskia. Ein armer König muss sterben und dann sage Gott, ich glaube nicht. Also das ist dein Wort wahr, was der Prophet mir jetzt erzählt, dass du mir noch 15 Jahre zum Leben schenkst? Du siehst also, Gott kann noch Leben verlängern. Der glaubt es gar nicht, also ein Zweifler. Und er sagt, woher soll ich wissen? Und dann sagt der Herr, verlang ein Zeichen. Und was kriegt er als Zeichen? dann die Uhr soll zurückgehen, 15 Stadien, oder 15 Stunden soll die Uhr zurückgehen auf der Sonnenuhr. Und was passiert? Plötzlich geht die Sonne zurück. Das war ein Wunder. Und er wusste, das funktioniert. Und das ist das Passierte, als die NASA Weltraum-Sachen betrieb und Raumfahrt und das die Landung zum Mond genau berechnen musste, die stehen da, diese NASA-Leute, und sagen, das gibt's doch nicht, uns fehlt ein Tag. Uns fehlt ein Tag. Im Universum fehlt ein Tag, diese Universumuhr, diese Atomuhr, da fehlt ein Tag. Bis dann ein Frommer kam und sagte, du, ich habe es in der Bibel gelesen, da beim Hiskia und da beim Josua, da ist die Sonne stillgestanden, da ist zurückgegangen die Uhr und so weiter. Und die haben nachgerechnet, exakt genau war das der Fall. So exakt ist Gott, dass sogar die Naturwissenschaft das nachvollziehen kann. Also du siehst, der Herr und die Kinder Gottes sind Herren, sie gehören zu der Herrenrasse. Halleluja. Du gehörst zu der herrschaftlichen Rasse. Und die können sagen, wenn es nötig ist, so oder so. Das ist Macht. Ja, Gott gab uns Macht über Dämonen und reine Geister. Und ich soll die Erde euch untertan machen. Das ist alles Macht. Und du musst dich vor diesen Mächten nicht fürchten. Deshalb beginne dein Wunderleben heute. Natürlich, du wirst nicht Hokuspokus machen, zaubern und Kochlöffel verbiegen. Das machen Dumme. Aber du wirst, wenn es nötig ist, du wirst sagen, so spricht der Herr. Und du wirst auftreten und du wirst handeln. Also beginne dein Wunderleben. Kolosser Kapitel 2, Vers 10. Ihr Kolosser seid zur Fülle gebracht in ihm, in Christus also, welches das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. Ihr seid zur Fülle gebracht. Mit der Bekehrung, mit der Taufe bist du zur Fülle gebracht. Nicht nur ein paar Tropfen Wasser, du bist zur Fülle gebracht. In Jesus ist die Fülle für alles, was deine Seele braucht, was dein Geist braucht, was dein Leben braucht, was deine Ewigkeit braucht. Da ist die Fülle da. Du musst nicht sagen, also wenn ich jetzt in den Himmel komme, werde ich eine Wohnung haben, ist die Wohnung sauber auch ausstaffiert, ist die perfekt. Wenn du in den Himmel kommst, ist alles vollkommen. Wir leben in der Fülle. Wenn du diese Erde verlässt, diese Erde ist voller Mangel, Wüste, und die Erde wird wüst und leer. Das ist die Wüste, aber wenn du in den Himmel kommst, ins Reich Gottes, da ist alles in Fülle. Du bist wieder versetzt im Paradies. Deine Ewigkeit ist garantiert von Gott und vorbereitet. Jesus gibt uns also alles, was wir brauchen. Das ist die Grundlage unseres Lebens. Wenn du brauchst, wirst du bekommen. Und du hast einen Schlüssel. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Du hast den Schlüssel. Jesus verfügt also über jede Urmacht, was früher war, noch vor dem Sündenfall. Die hat er uns verkauft, verschenkt, vererbt. Diese Mächte müssen ihm und uns dienen. Und eines Tages wird diese Höhle abgetan. Das alles werden wir da lassen, ist Staub zu Staub, Asche zu Asche. Und wir werden einen neuen Leib haben. Glaub nicht, dass du deinen Körper verlierst, wenn die dir den Körper nehmen. Und dich und dein Glied, Körperteil als Ersatzteile verkaufen. Und verschenken und woanders verpflanzen. Du kriegst einen anderen Körper. Also, du kannst ruhig deine Niere und dein Herz und deine Lunge jemand anders schenken, wenn du willst. Dann tust du sogar noch gutes Werk, womöglich. Und du rettest vielleicht jemand noch das Leben oder verlängerst das Leben. Denn du wirst einen anderen Bau von Gott bekommen. Und diese irdische Hürde zerfällt und du lebst in neuem Körper, mit neuem Herzen, mit neuer Lunge, mit neuen Nieren, mit neuen Därmen. Ja, freu dich. Wenn du unter Jesus stehst, ist alles besiegt. Weißt du, da haben diese Mächte keinen Einfluss auf dein Leben mehr. Du unterstehst einer höheren Macht. Dem Herrn. Der Höhere, der Größere hat über dein Leben das Sagen. Du lebst nach ganz anderen Gesetzen. Ja, du musst dich nach unseren Gesetzen richten. Das können die Leute verlangen, die nur unter diesem Gesetz leben. Nach unseren Gesetzen. Systemverwalter. Wir haben so viel Systemverwalter heutzutage. Weißt du, die wollen alles geregelt haben. Wir leben nach anderen Regeln als Christen. Hast du schon kapiert? Du lebst nach ganz anderen Regeln. Nicht mehr nach Regeln dieser Welt. Ja, das macht man bei uns so. Nee, bei uns machen wir ganz was anderes. Was der Geist sagt, das macht man bei uns. Was das Wort Gottes sagt, machen wir bei uns. Was die innere Stimme sagt, das machen wir bei uns. Wir leben nach ganz anderen Gesetzen. Wir werden vom Heiligen Geist beeinflusst. Und diese Gesetze können uns nicht verderben. Weißt du, hast du schon gesehen, dass ein Geist krank war? Hast du einen kranken Geist gesehen? Der Geist kann nicht krank werden. Nur der Körper kann krank werden. Dass plötzlich die Dinge nicht mehr funktionieren. Diese Chemie und die Energie dem Körper. Das ist alles nur chemoelektromagnetische Arbeit. Der Körper ist nichts anderes wie Atome, die dann funktionieren. Aber wenn Gott in deinem Leben hineinkommt, plötzlich funktionieren deine Chemie und deine Atome. Und diese elektromagnetischen Felder, plötzlich bist du unter der Ladung Gottes. Da brauchst du keine Chemotherapie oder dann brauchst du keine Bestrahlung, welcher Art auch immer. Weißt du, wenn die Leute richtig lernen würden, sich oder von Gott bestrahlen zu lassen, das können die meist nicht. Weißt du, die strengen sich an, oh Gott, du solltest Ruhe, in die Ruhe Gottes eingehen. Gott ist ein Gott der Ruhe, Gott ist ein Gott des Friedens. Du solltest dich lieber auf den Boden hinlegen und lingelang liegen und sagen, jetzt Herr, ich bin dein. Und ich sag dir, hier wird Gott dich behandeln. Aber die meisten Menschen, die denken, ich muss aktiv sein, ich muss Bibel lesen, ich muss beten, ich muss eine CD auflegen, ich muss in die Versammlung 5-mal in der Woche, ich muss dies und das. Nein, du musst in die Ruhe Gottes eingehen. Entspannen. Das können die wenigsten. Sich entspannen in Gott. Und im Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. Das ist das Wunderleben. Du ruhst. Links und rechts geht die Welt unter. Und so, ja. Was kann ich dafür? Ich kann nichts dafür. Du sitzt wie Noah in der Arche. Noah saß in der Arche und musste das alles miterleben. Der war in der Ruhe Gottes. Der hat den Löwen gestreichelt. Der Löwe hat nichts getan. Der lebte unter total anderen Gesetzen. Auch die Tiere in der Arche. Alle miteinander. Die hatten frisches Wasser, die hatten frisches Gemüse, die haben keinen Skorput bekommen in dieser ganzen Zeit. Da wären allen die Zähne ausgefallen normalerweise. Und hätten kein Gebiss mehr. Aber du siehst, die waren gesund. Als die rauskamen aus der Arche, die waren gesund. Und die haben alles überlebt. Wenn du mit Gott lebst, wirst du gesund. Und zwar entspannend. In die Ruhe Gottes eingehen. Geh mal in die Ruhe Gottes ein, 2011. Du solltest vielleicht mal einen Tag irgendwo in eine Berghütte gehen oder irgendwo dich unter einem Baum legen oder was weiß ich, irgendwo, ja was, vielleicht nach Israel fahren und ins Tote Meer springen. Da gehst nicht unter. Irgendetwas tun, wo du keinen Menschen siehst. Weißt du, am schlimmsten sind die Menschen. Da sagen, kannst du das? Und dann wollen sie das von dir. Und dann, die halten dich auf, dann kein Handy, kein Telefon, kein Buch, nichts mitnehmen, nur dich selber. In die Ruhe Gottes eingehen. Und dann die innere Stimme hören, was der Geist dir sagt. Und du wirst sehen, wie clever du wirst, wie gebildet du wirst. Und selbst vielleicht mal eine Nacht nicht im Bett schlafen, sondern draußen im Wald schlafen. Bruder Matthäus, was sagst du jetzt bei der Kälte? Guck mal, als Jakob nachts draußen schlief, und er war auf der Flucht, er war verzweifelt, der hätte auch im Hotel schlafen können. Der war kein armer Junge. Seine Mutter hat bestimmt Geld mitgegeben. Aber der sagte, ich schlaf lieber unter dem freien Himmel und ich möchte lieber die Sterne Gottes sehen. Und in der Nacht hat er einen Traum. Und weißt du, was er sieht? Die Leiter Gottes, wie der Herr auf und nieder geht. Wenn du das gesehen hast, kannst du 20 Jahre durchhalten. Das gibt dir wieder Kraft für 20 Jahre. Und in dieser Kraft, diese Himmelsleiter, oh, ich wusste nicht, da war der Herr da. Du brauchst eine Begegnung, wo du den Herrn siehst und Gott begegnest. Und dann kannst du weitermachen. Und all die Menschen, die weitergemacht haben und durchgehalten haben und überlebt haben, und wenn du 2011 überleben willst, du brauchst eine Stunde, wo du Gott begegnet bist. Auch wenn du einen Stein als Kopfkissen hast. Mach das mal. Ich sag dir, du erlebst Gott. Wir erleben Gott nicht mehr, weil wir so weiche Betten haben und so weiche Federbetten haben und alles so bequem haben und so weiter. Fahr irgendwo raus, mach irgendetwas, wo du sein kannst, wo die anderen nicht da sind und wo dich niemand belästigt. Wir werden so belästigt von so vielen Dingen des Alltags, der Sorgen, und du sagen kannst, ich kann alles vergessen, ich werde nicht abgelenkt, ich kann mich auf Gott konzentrieren. Weißt du, Denn, und wir in Wahrheit, wir unterliegen nicht mehr diesen kosmischen Gesetzen, wie Paulus das schreibt in der Kolosser, sondern wir unterliegen jetzt dem göttlichen Gesetz. Wenn du 5 Minuten dem göttlichen Gesetz unterliegen würdest, und diese Zeit nimmst zum Entspannung, Fasten wäre auch eine Möglichkeit. Wenn du sagst, also Gott, ich will nur noch allein mit dir sein, ich liege jetzt hier, ich schließe die Tür hinter mir zu. Was hat der Herr Jesus gesagt? Wenn du betest, geh in die Kammer, schließ die Tür zu. Du solltest, wenn du mit Gott redest, die Tür hinter dir zumachen. Und die Fenster auch natürlich. Und das Telefon abziehen. Und dann, der Herr, der in das Verborgene sieht, wird dir öffentlich vergelten. Du brauchst hier einfach Kontrolle unter der Herrschaft Gottes. Dann bist du nicht mehr an der Natur gebunden, nicht mehr an die Sorgen gebunden, nicht mehr am Fleisch gebunden, nicht mehr ans Essen gebunden und Trinken gebunden. Du bist dann nichts mehr gebunden. Christen leben nach anderen Gesetzen. Die sind von diesen Sachen nicht mehr abhängig. Sie sind nicht mehr von der Vergänglichkeit abhängig, sondern von der Unvergänglichkeit. Du bist nicht mehr gebunden an deine Familiensippe. Weißt du, wenn du mit Gott allein bist, ganz allein, dann bist du nicht mehr gebunden an deine Familiensippe. Was machen die? Du bist nicht mehr gebunden an dein Volk, an deine Rasse. Du bist auch nicht mehr gebunden an deine Tradition, allein mit Gott. Guck mal, wo konnte Gott den Johannes den Täufer gebrauchen? Am Jordan. Und er war nicht im Talar, sondern in einem Kamelhaarmantel und ledernen Gürtel, das war alles. Und dort, Gott konnte ihn gebrauchen, wo er das alles gar nicht mehr braucht, was die in Jerusalem alles brauchten. Wo er darauf verzichten konnte. 2011 soll ein Wunderjahr sein und du sollst lernen, auf bestimmte Dinge in deinem Leben zu verzichten. Sagen, das brauche ich nicht, ich will Gott begegnen. Du brauchst die Tradition nicht mehr, du brauchst den Staat nicht mehr, du brauchst das Gesetz von Saat und Ernte nicht. Weißt du, so viele Leute, auch Pfingstler, auch wir manchmal, Saat und Ernte, das ist alttestamentlich Saat und Ernte. Wir als Gläubige, und das ist das Wunder, was ich dir predigen möchte, für uns gibt es kein Saat und Ernte. Wir ernten, wo wir nicht gesät haben. Wir bewohnen, was wir gar nicht gebaut haben. Wir, guck mal, das Israel als Kanaan, die kamen ins Land hinein, die haben nichts gemacht und die haben geerntet. Die besten Weintrauben, die besten Feigen, die besten Städte bewohnt und so weiter. Die haben gar nichts gemacht. Von wegen Saat und Ernte, wir leben aus der Gnade. Da musst du nichts mehr sehen. Denn was soll ich schon sehen? Was kann ich schon überhaupt sehen? Was kann ich denn überhaupt? So paar Kartoffeln da und paar Karotten und so weiter. Nein, dein Leben ist nicht mehr vom Leib abhängig, vom Irdischen, vom Sichtbaren, vom Materiellen. Das Wunderleben ist, du bist abhängig von Gott. Und das ist, was worauf es ankommt. Du lebst ein Wunderleben, ein anderes Leben, wenn du abhängig wirst von Gott. Und zwar total abhängig. Habe ich Geld? Habe ich kein Geld? Vielleicht lernst du mal ohne Geld zu leben. Was hat der Herr Jesus gesagt, als er seine Jünger ausschickte? Nimmt nicht Beutel mit, nimmt nicht Portemonnaie mit, nimmt nicht 2 Paar Schuhe mit, nimmt keine Kleider zum Wechseln mit. Geht hinaus und es wird euch alles gegeben werden. Probier mal wenigstens einen Tag zu leben. Probier das einmal. Einen Tag wegzugehen ohne Geld. Einen Tag, weißt du, ich verlange das nicht für einen ganzen Monat. Aber ich will nur sagen, probier einmal mit Gott allein zu sein und sonst mit gar nichts. Keine Klamotten, gar nicht davon abhängig zu sein. Kein Stock zur Verteidigung. Kein Dolch, kein Revolver. Weißt du, ich bin in Amerika, fahre mit einem super Pastor, einem großen Pastor einer großen Gemeinde mit 16.000 Mitgliedern, sitze im Auto und da will was aus dem Handschuhfach rauskommen, dann holt er so ein Kaliber, so ein Pistole raus. Und fällt raus und sage, Bruder, ja, fährst du mit einer Waffe? Ja, sagte, wir fahren alle Waffen. Wir müssen, in Amerika muss man mit Waffe rumlaufen. Sogar Pastor. Und dann habe ich gedacht, lieber Gott, ich danke dir, dass ich Europäer bin und Deutscher bin, dass ich das alles nicht brauche. Der Herr ist unsere Waffe. Der Herr ist unsere Stärke. Der Herr ist unsere Zuversicht. Und gewiss, ich kann schon schießen, wenn ich will. Aber so zack, zack, zack. Verstehst du? Denn der andere ist mehr geübt, der mich erschießen will. Als dass ich jetzt plötzlich meinen Revolver da gefunden habe, geladen habe und so weiter. Ach, da bin ich schon erledigt. Aber die fahren da, damit, das gibt mir Sicherheit, sagt er, wenn ich das im Handschuhfach habe. Das gibt mir Sicherheit. Weißt du, wo sind wir denn? Sind wir im Herrn oder sind wir nicht? Weißt du, wir glauben an den Herrgott, den Allmächtigen. Aber wo ist unser Glaube? Vielleicht im Handschuhfach. oder irgendwelchen frommen Phrasen. Kolosser Kapitel 1, 13. Der Vater hat uns errettet aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich oder anders gesagt unter die Königsherrschaft seines lieben Sohnes. Der Vater hat uns errettet. Du bist errettet. Du bist errettet. Das ist das Wunder. Ich bin errettet. Bin herausgerissen aus der Finsternis, aus der Macht des Bösen. Die können reden, drohen und drohnen und machen, was sie wollen. Ich bin herausgerettet. Bin rausgeholt. Ich denke, wir sind so errettet wie Lot aus Sodom. Wir sind rausgezogen am Kragen. Gott hat manchmal uns Gewalt anwenden müssen, weil wir freiwillig ja nicht gehen, sowieso nicht. Mit Macht, mit einer mächtigen Hand hat er uns errettet. Wir sind errettet und herausgerissen aus unserem Niedergang. Wir sind immer bergab gegangen. Niemand konnte unseren Abstieg stoppen, bis der Herr eingegriffen hat und so Bremse reingelegt hat, so zwischen den Speichen und hat ein bisschen gekracht und hat uns abgefangen. Die meisten von uns sind von Gott abgefangen worden. Er hat uns errettet aus dem Sog der Urmächte, die uns nur nach runterzogen, noch schlimmer, noch schlimmer, noch eine Operation, noch eine Vergiftung und noch irgendetwas. Der hat uns gestoppt, plötzlich. Es geht mir besser, viel besser. Wir sind errettet aus dem verdorbenen System. Also ich bin so froh, dass ich aus all diesen Organisationen draußen bin und dass nur der Herr mein Organisator ist. Dass ich vom Herrn abhängig sein kann. Ich bin von diesen Dingen nicht mehr abhängig. Ich lebe in dieser Welt. Ich bin in der Welt, aber ich bin nicht mehr von der Welt. Wir sind herausgerettet. Und die Frage ist, wo bist du jetzt? Bist du noch in der Welt und bist du ein Teil dieser Welt? Oder bist du in der Welt, aber nicht mehr von der Welt? Und weißt du, was es bedeutet, nicht mehr von der Welt zu sein? Haben oder nicht haben kann beides. Haben oder nicht haben. Kannst du, weißt du, ich muss um 12 Uhr mein Mittagessen haben. Das sind die lieben Heilandschristen. Ich muss das und das haben. Wenn ich das nicht habe, mir fehlt im Leben was. Und dann jammern sie, dass ihnen das und jenes fehlt. Ich muss dreimal in der Woche Sex haben. Ich muss das und haben. Ich muss das haben und so weiter. Weißt du, wenn du mit Christus lebst, brauchst du das nicht. Du kannst sogar fünfmal haben, aber du bist davon nicht mehr abhängig. Du musst nicht mehr weiches Bett haben. Du kannst auch auf Boden, auf dem Holz schlafen, auf Holzbett schlafen. Natürlich auf einem weichen Bett und weicher Matratze wär's und Wasserbett wär's mir lieber. Aber als Christen, wir müssen es lernen. Stell dir mal vor, der Heiland wird zu dir heute kommen und sagen, du gehst nach Afrika als Missionar. In Afrika, nicht vielleicht irgendwo irgendein Land, wo nur unterentwickelt ist. Afrikaner sind manchmal weiter, als wir denken manchmal. Wir sollen aufhören, auf die dritte Welt runterzuschauen. Die sind weiter, viel manchmal besser entwickelt als die Deutschen. Ich bin vor 20 Jahren mal in England gewesen und habe gedacht, die Engländer. Da war ich in England, habe ich Sachen gesehen, da habe ich in Deutschland nicht einmal gesehen. Weißt du, denk nicht über andere Nationen schlecht. Aber stell dir mal vor, irgendwo im Busch, der Herr würde dich irgendwo, wo der nächste Arzt 500 Kilometer weg ist. Und wo dein Flugzeug vielleicht zweimal alle zwei Wochen kommt. Und jetzt kannst du mit dem Herrn gehen? Kannst du Zeichen und Wunder erwarten? Kannst du im Glauben leben? Weißt du, das will gelernt sein. Und was du hier nicht kannst, weißt du, Christen sind flexibel. Das ist was so Wunderleben. 2011, flexibel sein. Ich kann beides. Paulus sagt, ich kann haben und ich kann nicht haben. Und dann sagt er, wir haben durch Fasten und schlaflose Nächte, ja, ich brauche meinen Schlaf 8 Stunden. Oder vielleicht, manche brauchen 10 Stunden Schlaf. Ich brauche meinen Schlaf. Aber stell dir mal vor, Gott will dich gebrauchen, dass du mal 24 oder 36 Stunden mal durchschaffst. Und die Sache muss fertig gemacht werden. Sonne, steh still! Kannst du sagen? Kannst du deinem Körper Kommando geben und deinem Körper Energien freisetzen, dass du 36 Stunden durchhältst? Natürlich unmenschlich. Bei Gott ist alles möglich. Wunderleben. Er hat uns erlöst. Das Wunderleben ist, dass wir jetzt Zugang zu Gott haben und den guten Kampf kämpfen und uns nicht mehr dem System unterstellen. Ja, aufstehen, das und das, mein Rhythmus. Weißt du, wenn du mit Gott lebst, lebst du einen anderen Rhythmus sogar, Lebensrhythmus. Du kannst über deinen Schatten springen. Nicht nur über die Mauern. Die meisten würden über die Mauern springen, aber die sind nicht in der Lage, über ihr Schatten zu springen. Fang an, über deinen Schatten zuerst mal zu springen. Weißt du, Gott hat uns befreit von den ganzen Weltbeherrschern, Systemhalter und so weiter entlöst. Weißt du, dass du dieses fremde Joch abschüttelst? Wie viele fremde Jochs schleppst du? Schau dein Leben wirklich mit geistlichen Augen und du wirst sehen, was du noch alles mit dir so rumschleppst. Du bist wie ein Zugpferd. Die meisten Leute, wenn ich so Christen angucke, was die noch alles mitschleppen? Die ganze Wohnung, den ganzen Haushalt, die ganzen Sorgen, die ganzen Krankheiten, die schleppen so viel mit. Die tragen nicht mehr, sondern die schleppen und die tun sich so schwer und keuchen aus dem letzten Loch, und weil sie so viel mitschleppen. Hör auf zu schleppen. Nimm das alles gar nicht mit. Schüttel das Joch ab. Weißt du, wir leben als Christen nach anderer Ordnung. Der Herr sorgt uns. Deshalb, wir sollen nicht mehr zwei mehr als das, was wir anhaben, mitnehmen. Das reicht uns. Mit meinen Enkeln gehe ich mal spazieren, ganz hoch oben, da im Feldberg. Da kommen doch eine Gruppe junger Leute, und junge Leute waren clever. Da haben sie das ganze Proviant einem großen Hund auf die Schulter als Rucksack so aufgehängt. Die waren so faul, den Rucksack zu tragen, haben sie den Hund aufgebunden. Der arme Hund. Und es gibt so viele arme Hunde, Christen, die schleppen einen Rucksack und denken, das ist wunderbar. Das muss doch sein. Und der arme Hund hat sich wahrscheinlich nicht gedacht. Vielleicht ist er schon dressiert und trainiert. Und viele sind schon so dressiert und trainiert, dass sie nicht anders können. Und schon schleppt für den Herrchen da seinen Rucksack. Hast du einen Vogel mit Rucksack gesehen? Oder irgendein Tierchen, ein wildes Tier. Aber du siehst, aber wir Menschen, wir schleppen so viel unnötiges Zeug mit uns mit. Danke Gott für dein Leben, das ist alles. Und leb dein Leben und genieß dein Leben und mach aus deinem Leben das Optimalste. Das ist das Wunder, dass du sagst, ich lebe heute, jetzt und hier. Und das mache ich das Beste. Morgen weiß ich nicht, was morgen ist. Aber heute. Fang an, dein Leben zu genießen. Die meisten Leute leben nicht, die vegetieren nur. Sei ehrlich. Weißt du, Gott hat uns erlöst von diesem Systemhalter. Du bist auf so viele Menschen angewiesen und fühlst dich angewiesen, also wenn der nicht da ist, wenn der nicht da ist, wenn der mir nicht unter die Arme greift, wenn der mich nicht an die Hand nimmt, spiel doch nicht immer den Hilflosen und Abhängigen. Weißt du, da brauchst du diese Einrichtung, das Amt und die Behörde. Gott will, dass du auf eigene Füße stehst. Was hat der Herr gesagt? Steh auf und geh. Nimm dein Bett. Du sollst sogar dein Bett tragen. Geh hin, geh und sündige nicht mehr. Also du bist verantwortlich für Sündigen und nicht. Sündige hinfort nicht mehr. Nicht, ich werde dich bewahren vor Sünde. Nein, du bist verantwortlich, dass du nicht sündigst. Nimm dein Bett und geh nach Hause und sündige hinfort nicht mehr, damit nicht was Schlimmeres passiert. Du musst also frei werden von diesem ganzen Systemhalter. Ja, das geht, das kann man nicht. Doch, man kann das. Du musst nicht mehr nach den Methoden dieser Welt dein Leben gestalten, sondern nach der Methode Gottes. Jetzt wirst du plötzlich der Verwalter. Du ergreifst die Autorität und dann setzt dich hin. Und weißt du, die Herrscher setzen sich manchmal und sitzen manchmal und die geben nur Kommandos. Lerne, Kommandos zu geben. Lerne, Befehle zu erteilen. Die Geister, die unsichtbare Welt, die wartet auf Befehle. Es passiert so wenig, weil Christen, die denken, sie sind immer die Diener, die Knechte, die Sklaven, die müssen überall rumspringen. Nein, wir sollen den Mächten befehlen. Wir sollen bitten und empfangen, anklopfen und so weiter. Wir müssen uns nicht nach ihnen richten, die müssen sich nach uns richten. Ergreife deine Autorität. Wir sind in Christus. Wir sind ganz anders ausgerichtet. Die ganzen Systemhalter können sich nur an ihr System halten. Aber wir haben was Größeres. Christus in uns. Gott in uns. Und das übersteigt alles. Christus in uns. In 1. Johannes 3, Vers 13 heißt, wundert euch nicht, wenn die Welt euch hasst. Weißt du, du bist ein Wunder. Wenn der Kosmos, Welt, im Griechischen steht das Wort Kosmos. Wenn das Universum dich hasst. Wenn alles so gegen dich ist, weil du ja total anders bist. Du passt nicht mehr in diese Welt. Du bist ein Fremdkörper. Das ist das Wunderleben. Beginne 2011 ein Wunderleben. Wundere dich nicht, wenn die Leute dich nicht anerkennen, dann wenn die Leute dich nicht lieben oder die nicht nachlaufen oder dich gar verfolgen oder meiden und so weiter. Du durchlebst dein Wunderleben. Du durchlebst. In 2. Timotheus 3, Vers 12 heißt es, alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Alle, die gottselig leben wollen, werden verfolgt werden. Weißt du, mein Vater hat so einen schönen Spruch gehabt, das gefällt mir, hinter einem leeren Sack läuft kein Dieb nach. Weil du etwas hast, weil du etwas bist, deshalb sind die hinter dir her. Deshalb wollen sie alle von dir. Alle, die gottselig leben wollen, die Gott in sich haben, den Geist in sich haben, die Kraft in sich haben, den Glauben in sich haben, hinter denen rennt ein ganzer Schwarm, ein ganzer Schweif. Wir werden verfolgt. Ob du uns kriegst, ist eine andere Frage, aber verfolgt werden wir. Die wollen alle was haben. Und deshalb wundere dich nicht, wenn du hier rausgehst aus der Versammlung, dass plötzlich Leute sich an dir klammern, mit dir reden wollen, dich betätschen wollen, dich streichen wollen, dich küssen wollen. Weißt du, was die wollen? Im Esoterischen sagt man Energie abzapfen. Die wollen Energie. Dann kommst du nach Hause, du bist nicht einmal an der Tür, bist du schon schlapp. Deshalb, wenn ich Amen sag, also mit Vorliebe, das ist meine Philosophie. Ich sag niemand Ade groß, ich stehe an der Tür, verabschiede mich aus und ich gehe nach Hause. Ich möchte das, was ich gehört habe, das, was Gott mir gegeben hat, verarbeiten. Und ich möchte nicht mit diesen Mächten mich abgeben. Die Leute sollen selber voll des Heiligen Geistes werden. Jeder kann genau das Gleiche kriegen, was ich auch gekriegt habe. Und die wollen nur stehlen. In unseren Gemeinden sitzen Tausende und Hunderte oder Millionen von Räuber und Diebe. Sobald Amen, wird alles zerredet. Das sind die Vögel, die alles dann wegpicken, den Samen und so weiter. Und dann erzählen sie eine Sorge, dann erzählen sie ihren Kummer, ihren Schmerz. Anstatt dass sie ihren Schmerz bei Jesus lassen, klagen sie dich und dann gehst du bedrückt und bekümmert nach Hause. Das sind diese Mächte und von denen bist du erlöst. Wenn jemand zu dir kommt und sich ärgert und dir irgendwas Böses dir erzählt oder halt vorjammert, Schwester oder Bruder, bete selber, geh zum Herrn, knie dich hin, du kriegst genau das Gleiche, was ich auch gekriegt habe. Du musst nicht deins geben, denn du hast nichts für andere. Du kriegst genau für dich und nicht für die anderen. Wenn Gott dich segnet, er segnet nur für dich und nicht für die anderen. Du hast nur so viel Öl, dass es für deine Lampe reicht. Es ist nicht für die anderen. Du bist kein Tanker. Du bist kein Tanker. Du hast nur Öl für dich und nicht für die anderen. Hör auf, für die anderen zu sorgen. Die sollen selber sorgen. Und bekümmert sein. Deshalb ist Geschwister so wichtig, sich nicht bestehlen zu lassen. Also wenn du nach Hause gehst, geh schnurstracks nach Hause und kümmere dich nicht so viel. Kümmere dich nicht so viel um die anderen. Was machen die und wie machen die das? Mach du das, wie du sollst und wie du das kennst vom Herrn. Der Apostel Paulus, er sagt also, lasst euch nicht von diesen Mächten da irgendwie unter Druck setzen. Der Apostel Paulus sagt, jeder, der es haben will, kann es haben. Für jeden ist was da. Der Herr hat für alle genug. Der Herr hat die Fülle. Und du kannst auch, jeder von uns kann aus der Fülle leben. Der Herr hat für alle gleich viel. Und sogar noch, du kannst noch mehr kriegen. Vielleicht bist du etwas privilegierter wie die anderen. Störe dich nicht an diesem gegenwärtigen Weltsystem, an den Regierungen, Kirchen, Körperschaften, Institutionen. Das alles ist nur vorübergehend. Weißt du, wenn du das alles so siehst, was so alles in der Welt passiert, ist alles nur vorübergehend. Was in den Medien ist, was sie dort berichten und erzählen und verzapfen, alles vorübergehend. Weißt du, diese Kosmokraten, die versuchen, irgendetwas da in die Welt zu setzen, diese Weltbeherrscher, die versuchen da zu sagen, das ist so wichtig, wenn wir das nicht tun, wer macht es denn? Jeder soll für sich selbst sorgen. Schafft eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Das ist Wunderleben, dass du plötzlich Egoist wirst. Im geistlichen Leben solltest du Egoist werden, dass du selig wirst. Und wenn du selig wirst, werden auch die anderen selig. Wenn du geheilt wirst, werden die anderen auch geheilt. Wenn du Licht bist, werden die anderen auch erleuchtet. Wenn du frei bist, werden die anderen auch frei. Aber solange du das nicht bist, in 1. Johannes 2, Vers 17 sagt Paulus, lebe ein Wunderleben, begreif das, was es ist. Und wenn du das begreifst, da sagt Johannes hier, dass der Kosmos und seine Lust, also Augenlust, Verlangen und Begierden und so weiter, das vergeht alles. Was du siehst, weißt du, was die Menschen sehen, vergeht alles. Das Zukünftige ist ewig. Und du beginnst ein Wunderleben, wenn du anfängst, zukünftig zu leben. Für die andere Welt, für die Welt Gottes. In 1. Korinther 7, 31 sagt Paulus, das Schema dieses Kosmos verschwindet, oder diese Welt. Das System dieser Welt verschwindet. Das Schema, dort ist das Wort Schema, verschwindet. Das ist nur ein Zwischenzustand, da geht alles vorbei. Wenn du mit Gott lebst, lebst du ein permanentes, unvergängliches, ewiges Wunderleben. Und da ist jeder Tag mit Jesus schöner als der Tag vorher. Da geht's aufwärts, aufwärts, aufwärts. Und dann kümmert sich nicht, was da alles so drumherum passiert. In 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Geschwister, das ist das Schönste, was ich in meinem Leben je gelernt habe. Ich habe schon viel gelernt, aber das war für mich, ich überwinde das alles. Ich nehme das alles gar nicht mehr ernst. Ich akzeptiere das. Ich lebe damit. Ich arrangiere mich damit. Ich überwinde das. Ich schluck das. Ich verdau das. Kriege keine Magenschmerzen deswegen. Bauchschmerzen oder Herzschmerzen oder welche Schmerzen auch immer. Ich überwinde. Weißt du, ist dein Leben auf Überwinden ausgerichtet? Wer aus Gott geboren ist, der überwindet. Pass auf, nicht unsere moralische Art, unsere Bemühungen, moralische Art erringen den Sieg oder unser scharfer Verstand oder unser tiefes oder lebendiges Gefühl. Nein, sondern der Glaube ist es, was es überwindet. Der Glaube, unser Glaube überwindet. Wir fangen an, im Glauben zu leben. Nur das, was aus Gott geboren ist, das, was sich in Gott birgt, in Gottes Ruhe eingeht. Und das muss man lernen. Ich kann dir nicht vormachen. Vielleicht musst du Schneidersitz machen und dich hinsetzen, einfach nichts sagen, Augen zuschließen. Deshalb gehen doch die meisten Westler nach Indien und machen Yoga-Übungen und trainieren und meditieren, weil sie verlernt haben, sich in Gott zu sammeln, in Gott zu ruhen. Müssen sie nach Indien auswandern und an einen Ashram gehen? Das ist doch armseliges Christentum. Gott hat uns alles gegeben, wenn du vor dem Herrn kniest. Einfach hinknien. Hast du schon gelernt, dich hinknien mit Gesicht zur Erde? Und Daniel warf sich vor dem Herrn. Sieh mal vor dem, das ist, wie du in die Ruhe Gottes eingehst. Wirf dich mal auf den Boden. Auf dein Angesicht vor dem Herrn. Das haben die meisten verlernt, wissen gar nicht, was es ist. Vielleicht der Priester bei seiner Ordination, dass er sich mal vor Gott hinwirft. Aber du solltest dein ganzes Leben vor Gott hinwerfen. Und sagen, Herr, hier liege ich. Und ich war wie Toter vor dem Herrn. Das ist, wie du in die Ruhe Gottes eingehst, wie Toter. Nur das, was aus Gott geboren ist, was ständig mit Gott rechnet, permanent, in seiner Gegenwart, Geistesgegenwart lebt, das ist was dich entreißt, diesem Fluch, dieser Verdammnis, und dich in die Freiheit bringt. Und dann Römer 8, 37. Und in diesem allem sind wir mehr als Überwinder. In diesem allen, in diesem Glauben, in dieser Verbindung mit Gott, in dieser Abhängigkeit von Gott, in diesem vollbrachten Werk Jesu Christi, in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder in der Höhe, in der Tiefe noch irgendwo anders, irgendein Geschöpf, welcher Art auch immer, uns scheiden vermögen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Römer 8, 37 bis 39. Soll es auswendig lernen. Dass du sogar davon träumst, mich kann niemand von Gott trennen. Wenn du in Christus bist, bist du dem Kosmos entrissen. Hör zu. Nicht, was die Esoteriker sagen, kosmische Kräfte. Du bist dem Kosmos entrissen, dieser Welt entrissen, den Weltbeherrscher entrissen, dem Einfluss der Medien entrissen. Dann nimmst du die Axt und zerschlägst deinen Fernseher. Du bist diesen Mächten entrissen. Du bist befreit von der Vergänglichkeit, von dem System, von der Vernetzung, von den ganzen Kosmokraten. Neues Wort, was ich entdeckt habe. Demokraten, Kosmokraten. Die versuchen ständig Ordnung und aufrechtzuerhalten und aufzurichten und was weiß ich alles. Und darum bekämpfen sie uns, weil diese Kosmokraten uns nicht bekommen, weil wir ihnen durch die Hände gleiten, weil wir allglatt sind. Wir sind die Opposition für den Teufel, für diese Welt. Wir sind schon gerettet und deshalb sind wir Abtrünnige für diese Welt. Wir sind abtrünnig denen. Wir haben sie verlassen. Wir haben keine gemeinsame Basis mehr mit ihnen, denn wir leben jetzt ein Wunderleben. Wir leben jetzt im Glauben. Wir leben von der Hand in den Mund. Wir leben von der Hand in den Mund. Aber weißt du, von welcher Hand? Von der Hand Gottes in den Mund. Wir leben. Wir leben von der Hand in den Mund, aber von der Hand Gottes. Gott nimmt es und er gibt uns das Brot des Lebens, das Wort des Lebens, den Geist des Lebens, das Wunderleben. Wir leben von der Hand in den Mund. Dieser Bosheitsgeist nach Epheser 6, Vers 12, ganzen Truggeister, Geister der Lästerung, Verspottung, Verhöhnung, die greifen bei uns nicht. Das geht alles so runter, denn wir haben den Geist Gottes empfangen, den Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit, der Wahrheit des Lebens. Die ganzen Truggeister, die ganzen Trauergeister, die uns so bedrücken möchten, die greifen nicht mehr. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so traurig in mir? Wie heißt es da in diesem Wort? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so traurig und so unruhig in mir? Haare des Herrn! Haare des Herrn! Du sollst dich nicht betrüben, du sollst nur des Herrn harren. Warte, mein Gott kommt. 2011 kannst du ein anderes Leben beginnen, wenn du willst. Ein Überwinderleben, ein Wunderleben. Ein Wunschleben. Möchtest du ein Wunschleben beginnen? Das ist Wunderleben. Ich möchte so leben, wie ich geträumt habe schon immer. Jesus sagt einmal zu Martha, und wir sitzen so, da haben so viele Marthas hier unter uns. Tante Martha, hör zu. Schwester Martha, wenn du könntest glauben, du würdest die Wunder Gottes sehen. Wenn du könntest glauben. Ja, Herr, sagst du. Weißt du, wir glauben, aber verkehrt. Wir sind gläubig. Die Martha war gläubig, aber verkehrt gläubig. Ja, Herr, eins in der Auferstehung der Toten. Und der Herr sagt, nein, wenn du könntest jetzt glauben, würdest du jetzt Wunder sehen. Oder, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Du siehst, Martha glaubt, aber sie glaubt nicht jetzt. Und Jesus sagt, wenn du könntest glauben, jetzt hier und in dieser Situation, der stinkt, der gute Mann. Und wenn du könntest glauben, dein Bruder würde jetzt sofort auferstehen und du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen. Ja, Herr, bitte bet für mich, für meinen kleinen Glauben. Wenn du könntest glauben. Weißt du, unser Glaube stimmt mit der Zeit nicht. Entweder sind wir in der Zeit voraus 1000 Jahre oder wir sind 1000 Jahre in der Zeit hinterher. Wir sollen jetzt glauben, dass Gott jetzt was tun kann. Wenn du könntest glauben, liebe Martha, du würdest die Wunder Gottes sehen. So einfach. Wir haben so viele Marthas in der Christenheit, die sind sehr aktiv und überaktiv für den lieben Gott, aber sie glauben nicht genug. Sie glauben, ja, das wird der Herr schon machen. Glaube ist Ruhe in Gott. Ist Ruhe in Gott. Lebe in dem Herrn und du lebst ein Wunderleben. Und du brauchst ein Wunder, damit du überlebst, sonst kommst du nicht durch. Weißt du, du brauchst etwas Übernatürliches, das du nicht fertig bringst, das die anderen nicht fertig bringen, das nur Gott fertig bringt. Halt mal inne. 2011, mach mal irgendwo, plan jetzt dein Jahr. Dein Jahr ist noch nicht geplant. Oder vielleicht noch nicht. Plan irgendwo in deinem Jahr, ich möchte einen Tag mit Gott verbringen. Einen Tag Urlaub mit Gott. Nicht mit meinem Freund und dem Partner oder Frau oder Mann oder Kinder oder Familie. Ein Tag mit Gott. Ich möchte mal einen Tag mit Gott verbringen. Nur einen Tag. Irgendwo am Fluss. Irgendwo im Wald. Irgendwo auf dem Berg ganz allein. Schlafsack mitnehmen. Irgendwo in einer Hütte. Irgendwo im Stall. Ich sag dir, Gott kann dir auch im Stall begegnen. Gott kann dir überall begegnen. Denke an den Stall von Bethlehem. Halt mal inne. Lass mal dich von Gott mal drücken. Also Gott hat mir einfach gesagt, seine Kinder sollen sich mal von ihm mal drücken lassen. Sie sollen mal seine Liebe erfahren. Gott will aus dir einen ganz anderen Menschen machen, als du, was du jetzt bist. Gott hat zu mir gesagt, und ich möchte ein paar Botschaften weitergeben, ganz schnell. So wie du bisher bist, kannst du nicht bleiben. 2011. Da muss sich was ändern. Du bist noch zu viel an diese Welt gebunden. Du hörst noch viel zu viel auf andere Menschen, so viele Stimmen um dich, dieses ganze Wirrwarr, das verunsichert dich. Du bist noch viel zu viel von anderen Menschen abhängig. Werde ganz du. Und Gott sagt, ich will dein Herr sein. Ich will dich allein führen. Mach deine Augen zu und halte dich nur an meiner Hand fest und geh. Und du wirst dich nicht immer an einen Stein stoßen. Und er sagt, ich will ganz allein dein Leben bestimmen. Weißt du, ich will von dir nicht verlangen, lass jetzt das ganze Jahr von Gott bestimmen. Lass von Gott dir wenigstens mal einen Tag bestimmen. Und du wirst sehen, wie weit du da kommst. Einen Tag mit Gott. Du kommst ziemlich weit. Bis fast am Ende der Welt. Und Gott sagt, ich will dir dienen und dich beraten. Er sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Also ich mag nicht, und das ist, was Gott mir gesagt hat, was ich euch sagen soll. Ich mag nicht, wenn ihr ständig andere immer zu Rate zieht, euch an andere klammert, euch anderen Menschen nachläuft und bei anderen Menschen Trost sucht. Fangt an, bei mir Trost zu suchen. In deiner dunkelsten und schlimmsten und traurigsten, düsteren Stunde suche bei mir Trost, sagt der Herr. Mein Kind, merkst du nicht, wie die Menschen dich nur manipulieren? Du glaubst, ja, die lieben mich alle. Du, das sind alle Schwindler. Die manipulieren dich nur. Die wollen was von dir. Merkst du das nicht? Wie sie dich nur an sich binden, sich von dich versklaven? Und Gott sagt, ich möchte dein Leben markieren. Gott will dein Leben markieren. Und dir zeigen, wo es lang geht. Und wie du das Ziel, dein Ziel am besten erreichst. Gott hat zu mir gesagt, ich sollte euch sagen, und die, die das hören, sollen es hören. Ihr habt schon genug Zuchtmeister gehabt, die euch erzogen, euch manipuliert haben, euch diktiert haben. Sie haben euch geschlagen, sie haben euch fast das Rückgrat gebrochen, sie haben euch eure Identität genommen. Und du hast schon genug Traurigkeit gehabt, bist schon genug beleidigt worden. Wie lange willst du das noch dir alles gefallen lassen? Komm heraus, lass dich erlösen und komm zu mir, zum Herrn, also meine ich. Komm zu mir und ich will euch Ruhe geben. Heute solltest du ein Leben beginnen in der Ruhe Gottes, im Frieden Gottes, nach seiner Art, nach seiner Ordnung, nach seiner Vorstellung. Aber das musst du finden. Suchet mich, sagt der Herr. Deine Wunder liegen vor der Tür, aber du musst die Tür aufmachen und du musst rausgehen. Stell dir vor, du wachst morgens auf, das wäre doch fantastisch. Du wachst morgens auf und du merkst, Gott hat mir heute Nacht etwas ins Herz gelegt. Stell dir vor, du wachst morgens auf und Gott hat dir seine Pläne mitgeteilt im Traum. Stell dir vor, du wachst morgens auf und plötzlich weißt du ganz genau, das hat mir der Herr gesagt heute Nacht. Das wäre doch fantastisch. Stell dir mal vor, du wachst auf und du weißt, heute Nacht war ich nicht im Bett, sondern ich war am Thron Gottes. Hast du schon sowas mal erlebt? Ich war im Geist am Thron des Herrn. Oder wie Propheten manchmal so entrückt und entzückt waren. Und manchmal wussten sie gar nicht mal, wo ich war. Was du brauchst 2011, ist das, was der Apostel Paulus hatte. Ich weiß gar nicht, war ich im Fleisch, war ich nicht im Fleisch. War ich im Bett oder war ich nicht im Bett. War ich im Zimmer oder war ich nicht im Zimmer? Auf jeden Fall, ich sah unaussprechliche Dinge, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Menschenherz geglaubt hat. Das ist mir widerfahren. Und das ist, was dich hält, was dich in den Schwierigkeiten hält, in den Anfechtungen hält, in den ganzen Kämpfen hält, in dem ganzen Stress dich hält. Gott sagt, du sollst meine Wunder sehen. Aber bevor du diese erlebst, bevor sie dir diese wahr werden bei dir und bevor ich sie bei dir ausführe und bevor ich sie dir gebe, du musst zuerst mich sehen. Bevor du deine Wunde erlebst, musst du ihn gesehen haben. Das ist das Höchste. Das Höchste, das ist das Wunder. Ein anderes Wort, was er mir gegeben hat heute bei der Vorbereitung. Werde ein Seher. Werde ein Seher. Sehe mich, sagt der Herr. Schau mich an, fang an, mich zu sehen, fang an, meine Arbeitsweise kennenzulernen, fange an, meine Kraft in Aktion zu sehen, in kleinen Dingen, in großen Dingen, fange an, meine Hand zu sehen, fange an, dich an meiner Hand zu halten, erkenne sie und halte dich an mir, fange an, meine Wunder zu sehen, werde ein Seher, fange an zu sehen. Aber weißt du wirst nichts sehen, solange du Fernsehen guckst. Du wirst nichts sehen, solange du die Menschen anguckst und solange du nur den Menschen nachschaust oder den Mädels oder den Jungs nachschaust. Du wirst es nicht sehen. Du musst den Herrn sehen. Dann musst du deine Augen zumachen. Solange du die Probleme siehst, wirst du den Herrn nicht sehen. Solange du die Krankheit siehst, wirst du nicht den Heiler sehen. Solange du nur die Schwierigkeiten siehst, wirst du nicht den Erlöser sehen. Du sollst ein Seher werden. Schau nicht so viel auf deine Probleme, hat der Herr gesagt. Schau auf deine Lösungen, die ich dir geben möchte. Denn in jedem Problem ist auch meine Lösung drin. Gott schickt dir Probleme, aber da schenkt er auch die Lösung. Für jedes deiner Probleme ist eine Lösung vorhanden. Und mit mir, sagt der Herr, löst du alle deine Probleme. Mit mir, mit dem Herrn. Öffne deine Augen für den Himmel. Weißt du, diese Engel Gottes gehen auf und ab. Du solltest dieses erleben. Weißt du, und das wird dich genau in das Gegenteil verwandeln. Alles wird zum Besten. Mit deinen Vorstellungen fängt das große Wunder an. Die meisten können sich nicht vorstellen in ihrem Kopf, wie mag das zugehen. Aber der Herr sagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Fang an, 2011 zu glauben, was Gott gesagt hat und nicht, was dein Verstand dir sagt. Was stellst du dir die ganze Zeit vor? So, was malst du dir aus? Was bildest du dir ein? Was denkst du die ganze Zeit? Sei doch mal ganz ehrlich, lüg nicht. Ja, ich bete die ganze Zeit. Hör doch auf. Du betest gar nicht. Wenn du beten würdest, würde es viel weiter sein. Was redest du ständig? Was hörst du ständig in deinem Inneren? Was rumort es? Wenn du anfängst zu beten, Kühlschrank ausschalten. Oder den Herd oder den Wecker. Weißt du, was hörst du die ganze Zeit, was in dir so rumort? Das Handy klingelt. Das Wunder oder die Krise. Weißt du, wo das Wunder oder die Krise, die Katastrophe, wo die sind? In dir, in deinem Kopf. Das Wunder oder die Krise sind nicht im Himmel, sie sind in deinem Kopf. In deinem Kopf. Entweder ist Gott im Kopf oder der Teufel. Entweder Gesundheit oder Krankheit. Entweder Glaube oder Zweifel. Das ist alles in deinem Kopf. In diesem Blechkasten. In diesem Schädel. Das Wunder oder die Krise, die Stärke oder die Schwäche, Mangel oder die Fülle, Sieg oder Niederlage, Freiheit oder Zwang, alles steckt im Kopf drin. Nicht im Herzen. Das ist alles im Kopf. Der arme Kopf. Kein Wunder, dass du Migräne hast. Und Kopfschmerzen hast. Weil das so viel negatives Zeug ist. Lass das Positive im Kopf sein. Alles Gute oder Schlechte entsteht immer im Kopf und wird vom Kopf bestimmt. Und vom Kopf aus verwirklicht und im Kopf festgehalten. Unsere Vorstellungen, Erwartungen und Ängste, sie entstehen immer im Kopf. Immer im Kopf. Jede Idee, jeder Unsinn, jeder Blödsinn, jede Sünde. Mit was und womit identifizierst du dich? Oder wir? Welche Rolle spielen wir? Welche Rolle übernehmen wir? Der Hiob sagt, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Und ich drehe diese Stelle um. Wenn schon Befürchtungen solch eine gewaltige Kraft haben, wie viel mehr der Glaube, was ich geglaubt, was ich erwartet habe, das hat mich getroffen. Lass das Gute dich treffen heute Nachmittag. Erwarte das Gute. Gib das Signal für dein Leben, den Rahmen für dein Leben. All das passiert im Kopf, im Verborgenen. Gedanken sind frei. Und die bestimmst du. Was im Verborgenen gedacht wird, das offenbart sich. Das will raus, das wird ausgebrütet. Dein Kopf ist so rund wie ein Ei und das brütest du aus. Ja, tut mir leid, das verwirklichst du. Mach dir nichts vor, was du glaubst, das kommt. Was du glaubst, das kommt. Das redest du, das kommt. Wenn man vom Wolf spricht, kommt der Wolf. Wenn du etwas Gutes haben willst, musst du zuerst mal deine negativen Gedanken 2011 aufhören. Mit deinen negativen Gefühlen. Wenn du das Gute erleben willst, du musst dich von den negativen Menschen um dich herum befreien und die Ketten abbrechen oder die Verbindungen abbrechen, den Kontakt abbrechen. Lieber, du lässt alle sitzen und du bist ganz Mutterseelen allein und du sagst, Hauptsache, ich bin mit Gott verbunden und kann mit Gott verbunden sein. Löse dich von allen negativen Menschen, von negativen Worten, von negativer Literatur, von negativen Predigten, von negativer Erinnerung, von den negativen Verletzungen, es gibt keine positiven Verletzungen, aber von den Verletzungen aus der Vergangenheit, von negativen Predigten, wo die dir gesagt haben, du bist ein Sünder, du kannst nie gerettet werden, bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Löse dich von diesem ganzen Schmarrn. Das ist nicht Gott, das ist nicht Evangelium, steht nicht in der Bibel. Starte 2011 ein Wunderleben. Fange an, das Unerwartete zu erwarten. Auch wenn du überhaupt nichts siehst. Du musst nicht sehen, du musst nur den Geist sehen können. Da musst du ein Seher werden. Du brauchst ein Wunder. Und selbst wenn die natürlichen Umstände nicht stimmen, und eigentlich bei allen Menschen des Glaubens haben die natürlichen Umstände nicht gestimmt. Denk nur an Abraham und Sarah, zwei armen Leutchen, bald 100 Jahre alt, sie waren viel zu alt, ihre Leiber waren erstorben und sie wollen ein Kind haben. Gott hat der Verheißung gegeben und jetzt schon 50 Jahre nichts passiert. Im Körper fehlte etwas. Du siehst also, ihr Leib war erstorben, der Leib der Sarah. Sie war nicht mehr gebärfähig, war viel zu alt für ein Kind. Es war alles schon viel zu spät, der Zug war abgefahren. Und hier setzt der Glaube ein. Der Glaube setzt ein, wenn alle Züge abgefahren sind. Wenn nichts mehr läuft, körperlich oder wie auch immer, wenn du nicht mehr gebärfähig bist, wenn dein Leben nicht mehr lebenswert ist, wenn dein Leben von Unfruchtbarkeit bestimmt ist und Erfolgslosigkeit oder was weiß ich was, da setzt der Glaube ein, Bruder, Schwester. Da fängt's an. An Sarah und Abraham bewies Gott, was er kann. Für Gott gibt es kein zu spät. Für Gott gibt es kein zu spät. Selbst wenn die 1000 Jahre alt geworden wären, hätten sie noch Kinder gekriegt. Für Gott gibt es kein zu spät. Für Gott ist nichts unmöglich. Für Gott ist nichts zu schwer. Bei Gott kommt das Wunder immer in letzter Minute. Bei Gott kommt das Wunder, die Hilfe, die Erlösung, die Heilung, immer in letzter Minute. Das ist meine persönliche Erfahrung. Das gebe ich dir weiter. David Duplessis, Mr. Pentecost, der war oft bei mir in Heilbronn, aus Südafrika. Der war auf dem Konzil und war dort vom Papst eingeladen, hielt den charismatischen Konzil, Mr. Pentecost. Gott hat ihm große Dinge geschenkt und er hat mir eine Geschichte erzählt, die hat mich so fasziniert. Sein Vater war todkrank, die Ärzte, also lag schon im Sterben, lag schon auch fast im Koma und der Arzt kam und dann hat er ihn angeguckt, nebenan betete die Familie, war schon versammelt, von die Familie von Duplessis, und nebenan beteten die Familien auf den Knien für ihren Vater, aber der Arzt sagte, ich muss nach Hause fahren mit der Pferdekutsche damals, ich muss nach Hause fahren und die Sterbeurkunde holen, und ich stelle die Sterbeurkunde aus, also hier ist nichts mehr, da ist kein Leben mehr. Und nachdem der Arzt weggegangen war, das hat er David Duplessis erzählt, nachdem der Arzt weggegangen war, plötzlich steht der Vater auf, geht in die Dusche, duscht sich, wäscht sich und geht in den Stall und melkt die Kühe. Und dann sagt er, ja, aber vorhin war doch jemand da, der Arzt. Ja, sagt er, die Urkunde wollte dir bringen. Dann sagt er, ach, das kann ich selber machen, meine Sterbeurkunde abholen. Und ist dann zum Arzt, hat er dann Pferd gesattelt, einen Wagen, und dann hat einer seiner Kinder dann ihn zum Arzt gebracht, um die Todesurkunde abzuholen. Erwarte das Wunder Gottes in letzter Minute. Für Gott ist noch nicht zu spät für dich, Bruder, Schwester, egal was es ist. Und Gottes Wunder kommen immer in letzter Minute, wenn du in deinem Leben nicht mehr hoffst, nichts mehr zu hoffen hast. Gott will, und das hat Gott mir noch ein paar Sachen gesagt, das will ich dir noch schnell weitergeben, er will deine unerfüllten Träume erfüllen. 2011. Deine unerfüllten Träume will er erfüllen. Gib Gott eine Chance, deine unerfüllten Träume, deine unerfüllten Wünsche, die du selber, Sarah oder Abraham, euch nicht mehr erfüllen könnt. Da könnt ihr holen, und alles, was ihr kriegt, ist nur Ismael und Ismael und Ismael. Ihr könnt noch so viele Hagars holen, wie ihr wollt, aber die Verheißung gilt für Isaac. Auch wenn der Leib erstorben ist, Gott kommt nicht zu spät. Das, was Geld nicht erfüllen kann, was Menschen nicht erfüllen können, das ist Gott, der kann deine unerfüllten Wünsche erfüllen. Glaubst du das? Fang an zu glauben, dass Gott in letzter Minute deinen Herzenswunsch erfüllt. Jesus ist nicht nur der Erlöser von deinen Sünden, sondern er ist auch der Erlöser von deiner Hoffnungslosigkeit, von deiner Verzweiflung, von deiner Aussichtslosigkeit. Wenn Gott einmal in deinem Leben interventiert, hör mal zu, wenn Gott einmal in deinem Leben interventiert, dann ist das Unmögliche möglich. Wenn Gott einmal ein Wort spricht in deinem Leben, Seine Intervention in deinem Leben bringt dich zum Leben wieder zurück. So wie bei diesem Justus Duplessis, dem Vater von David Duplessis. Plötzlich, da war doch einer, was wollte er? Und dann gehst du und stehst auf, duschst dich, melkst die Kühe und holst deine Todesurkunde ab. Oder Sterbeurkunde. Wenn Gott in deinem Leben interventiert, die Herrlichkeit Gottes ist nicht käuflich, nicht machbar, auch die Heilung nicht. Aber weißt du, Jesus hat dich gekauft und du bist sein Preis, Golgatha. Du bist freigekauft von all dem ganzen Zeugs und durch Jesus bist du eine neue Schöpfung. Deshalb, du kannst 2011 ein Wunderleben beginnen mit Jesus. In letzter Minute vielleicht. Bleib in Verbindung mit ihm. Schau nicht auf die Umstände, wie es jetzt aussieht. Und je dunkler es aussieht, desto besser der Kontrast. Für das Licht, für die Herrlichkeit. Der Teufel versucht alles zuerst mal zunichte zu machen, dass du ja nicht glaubst, dass du zusammenbrichst und sagst, komm Sarah, wir schaffen es nicht mehr. Wir geben auf, wir gehen nicht mehr nach Kanaan, schick mal andere Leute. Nein, Gott sagt, wenn ich dich gerufen habe, wenn ich dir einen Auftrag gegeben habe, wenn ich A gesagt habe, werde ich auch B sagen zu dir. Ich habe das Wollen gegeben, ich schenke auch das Vollbringen. Ich habe die Verheißung gegeben und ich kann auch die Erfüllung geben. Das ist Gott. Wisst ihr, du bist erlöst. Als ich so meditierte und nachdachte für mich, ich bin erlöst, ich bin mit Haut und Haaren und Knochen und allem drum und dran, mit allen Nerven und Sehnen, ich bin komplett erlöst. Von der Macht dieser Welt, von diesem System. Ich gehöre Gott, mein Körper gehört Gott, mein Geist gehört Gott, meine Seele gehört Gott. Und die negativen Mächte um mich herum sind besiegt. Die sind besiegt. Sie sind mir unterworfen. Die Engel und die Teufel sind mir unterworfen. Die Krankheitsmächte sind mir unterworfen. Gewiss, ich habe auch manche Zipperleins, aber an diesen Zipperleins sterbe ich nicht. Weißt du, genau, guck mal, wenn man so Leichen skalpiert später, nachdem sie gestorben sind und sucht, was war die Todesursache? Meistens nicht die Krankheit, die sie hatten. Meistens nicht, sondern sie sind an ganz was anderem gestorben. Da sind sie über Bach gesprungen und dann haben sie das Genick gebrochen oder von der Schaukel runtergefallen. Aber sonst haben sie Mount Everest bestiegen. Weißt du, das macht dich nicht zunichte. Was dich zunichte macht, sind Kleinigkeiten. Deshalb lass dich 2011 dich nicht von Kleinigkeiten fertig machen. Kleinigkeiten. Wo all die großen Riesen, Sportler, Weltbezwinger, Bergebezwinger und so weiter, wo sie gestorben sind, sind immer an Kleinigkeiten gestorben. Nicht an dem, was sie hatten und was für Not sie hatten. Deshalb halte ich nicht an den Großen. Der Teufel möchte dich mit dem Großen faszinieren. Krebs! Oh, wie furchtbar das ist! Krebs! Tumor! Ja, du stirbst nicht an deinem Tumor. Du stirbst vielleicht an Blinddarmentzündung. Oder an ganz was anderem. An Altersschwäche. Wo sind die meisten Leute bis jetzt gestorben? Im Bett. Weißt du, wovon liegen auf der Straße oder im Krieg oder Atomkrieg? Der Teufel möchte dich Angst machen von Umweltverschmutzung. Heutzutage der will nur Panik verbreiten. Ist ein typischer Panikmacher. Der Teufel will nur Panik, dass dir das Essen vergeht, Trinken vergeht, Schlafen vergeht. Alles dir vergeht. Halt dich an Gott und fürchte dich nicht. Weißt du, das ist, was der Heiland uns gesagt hat, als er in diese Welt kam, was die Engel gesagt haben, als sie kamen. Fürchtet euch nicht. Das ist das Evangelium. Fürchtet euch nicht. Egal, was die Nachricht des Tages ist, Breaking News, fürchte dich nicht. Halt dich an Gott und es wird dir gut gehen. Unser Leben ist in Gott verborgen. Weißt du, wenn du mal in Gott verborgen bist, das ist dein Leben. Und du bist zusammengefallen, so kleines Würmchen. Und dein Leben ist in Gott verborgen. Und überall, wo dieses Buch hinkommt, überall, wo Gott hinkommt, überall, wo dieses Buch landet, überall landest du auch du. Dein Leben ist im Wort Gottes verborgen. Du stehst in der Bibel. Hast du es gewusst? Dein Leben ist in Gott verborgen. In Christus verborgen. Egal, wo das Buch landet. Du bist in Gott verborgen. Wenn dieses Buch nach Moskau geht, bist du in Moskau mit Gott. Wenn das Buch nach New York geht, bist du mit Gott in New York. Weißt du, du bist mit Gott verborgen. In Gott verborgen. Und es ist ein fantastisches Leben, 2011 in Gott verborgen zu sein. Dir kann niemand was anhaben. Du hast dich Gott freiwillig unterworfen, dich unter Gott gestellt und alles andere steht unter dir. Wenn du nicht unter Gott stehst, steht alles über dir. Das ist die Technik. Das ist das, wie es aussieht. Und das ist, wo die Menschen die meisten Probleme kommen, weil wenn sie nicht unter Gott steht, steht alles über dich, steht der Mount Everest über dich und es erdrückt dich platt. Da hast du so einen großen atmosphärischen Druck. Da kommt der ganze Druck auf deinen Kopf. Aber wenn du in Gott bist, stehst du über all dem und das Leben ist spielend leicht. Und ich möchte dir sagen, das Leben mit Gott ist spielend leicht. Mach nicht so kompliziert. Auch 2011. Versuch da nicht irgendwie traditionell. Versuch nicht so nominell. Versuch nicht so wie die meisten Namenschristen tun. Das ist anstrengend. Versuch einfach lässig mit Gott zu leben. Lässig mit Gott zu leben. Weißt du, wie dieses lässig ist? So, oh, yes, halleluja. Jetzt wollen wir tanzen. Oh, jetzt wollen wir essen. Jetzt wollen wir singen. Jetzt, ich will. Fang an zu leben nach deinem Willen, nicht nach dem Willen anderer Leute. Fang an nach dem zu leben, was du willst. Denn das ist Gottes Wille. Natürlich werden wir weglaufen. Und ich habe hier auch jemanden gehabt, mal vor einigen Monaten. Da haben wir gesagt, ja, du solltest dein Leben ausleben. Du lebst dein Leben aus. Er sagte, ja, aber Gott lebt mich. Nein, Gott lebt niemand. Wir sind keine Marionette Gottes. Wir sind nur Mitarbeiter Gottes. Wir sind Gottes Ackerfeld und so weiter. Gott arbeitet uns. Gott gibt uns Kraft. Gott gibt mir Rückendeckung. Weißt du, Gott gibt mir die ganze Waffenrüstung. Jetzt bin ich noch immer beim Epheser. Ich bin so froh, dass ich den Epheser geschafft habe. Heute Morgen habe ich abgeschickt zur Korrektur. Ich bin ja so froh, mein Epheser ist weg. Aber, weißt du, wir haben die ganze Waffenrüstung vor uns. Da ist die ganze Waffenrüstung. Und das ist alles mein Schutz, mein Schirm. Und der Herr ist vor mir. Und dann als die letzte Rüstung nimmt der römische Soldat, nachdem er das Kettenhemd hat und die Rüstung angezogen hat, den Helm angezogen hat, Stiefel angezogen. Und das Letzte, was der Römer in der Hand bekommt, ist das Schwert. Und jetzt kann er losgehen. Aber in dem Moment, wo der sich umdreht, hinten hat er keinen Schutz, keine Waffe, keine Verteidigung. Da fallen ihm alle in den Rücken. Deshalb, du musst nur nach vorne leben, damit du Schutz hast. Nicht umdrehen. Wenn du dich umdrehst, ist der Teufel hinter dir her und du hast so ein Messer im Rücken. Der Teufel verfolgt dich, der jagt dich und so weiter. Und alle sind hinter dir her. Du hast hier vorne nur, wo deine Augen sind, wo deine Sinne sind. Nach vorne wird gelebt. Leb nach deinen Sinnen. Versuch einmal, deine Sinne in Aktion zu bringen. Das wäre noch ein zweiter Teil, was ich noch predigen könnte. Deine Sinne, dein Gefühl, dein Empfinden. Back mal einen Kuchen und lass ihn mal schmecken. Wann hast du zum letzten Mal was Schönes, Süßes, Nettes oder Salziges oder Saures gegessen? Jeder hat einen anderen Geschmack. Wann hast du was gegessen, was dir richtig schmeckt? Ja gut, gestern, das ist schön. Gott segne dich. Aber du solltest jeden Tag etwas haben, was dir Freude macht. Weißt du, wir sollen aufstehen mit Freude und wir sollen ins Bett gehen mit Freude. Wir sollen mit Freude leben. Gott will, dass wir mit Freude leben. Und nichts tun ohne Freude. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Fang an, was Gutes zu tun für deine Seele, was Gutes zu tun für deinen Geist. Wann hast du zum letzten Mal ein nettes, liebes Buch gelesen oder Buch, wo dich erbaut hat und sagst, toll, toll, toll. Wann hast du eine Musik gehört oder selber Musik gemacht, die dich erbaut hat, die dich erfreut hat, wo du gehüpft bist, wo du glücklich warst? Wann hast du zum letzten Mal etwas dir angeschaut? Du sagst, toll, also wie das gefällt mir. Du sollst nicht immer nur Probleme sehen, nur Schwierigkeiten sehen, nur Ärger sehen, nur Stress sehen, nur Nöte sehen. Weißt du, der Teufel sagt die Nöte, da vergeht einem das Leben. Das Leben muss kommen und nicht vergehen. Das Leben muss kommen. Weißt du, wenn du nur Schwierigkeiten siehst, der liegt im Blut und der liegt im Blut, der liegt in der Patsche, der liegt im Mist. Du solltest sehen, du solltest die Engel Gottes auf und nieder gehen und nicht den Teufel. Der Herr zeigt uns die Engel und nicht den Teufel, den himmlischen Thron, die Herrlichkeit, Christus, den Alten. Denk nur an die Offenbarung. Und das ist, was mich begeistert. Schau den Alten an, den Herrn Jesus und den Vater und den Heiligen Geist. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Und lass uns daran denken, 2011 ist mein Jahr. 11 ist immer eine ganz merkwürdige Zahl in der Bibel. 2011, lassen wir mal die 2000, wir nehmen nur die 11. Der Elfte darf im Tempel, der Elfte ist gesegnet. Die Zahl 11 ist nicht nur eine komische Zahl, die Zahl 11, 10, das ist Gericht, das ist dahingegeben, das ist Gesetz, das ist alles Mögliche, aber der Elfte ist so wichtig. Und du bist jetzt im Jahr 2011 in einem ganz wichtigen Jahr, wo der Herr dich aufbauen will, wo der Herr dich nach vorne bringen will, wo der Herr dich fördern möchte, wo der Herr will, dass es dir gut geht. Nummer 11, das ist so wichtig. Lass diesen Tag einen besonderen Tag sein, lass dieses Jahr ein besonderes Jahr sein und lass uns mit dem Herrn anfangen. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Lasst uns singen.